Sebastian und befinde mich heute in großer Runde und begrüße Udo und Fred. Hallo ihr zwei.
Hallo lieber Basti und lieber Udo.
Moin moin ihr beiden.
Ja, und damit auch ein gesundes neues Jahr euch da draußen und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und ja, wie ihr es dem Titel entnehmen könnt, wir befinden uns wieder im Japanuary und haben diesen Monat einen Film mitgebracht. Und diesmal habe ich den mitgebracht und habe hier meine beiden Kollegen hier vor eine große Herausforderung offensichtlich gestellt. Das wird heute ein sehr spannendes Gespräch. Ja, welchen Film habe ich denn mitgebracht, Udo?
Heute haben wir den Film Cure mit am Start von Kiyoshi Kurosawa. Und für mich auch definitiv der erste Film, den ich von diesem Mann sehe. Und ich gebe auch direkt vorneweg, dass ich im japanischen Kino überhaupt nicht bewandert bin.
Fred, wir haben ja schon ein paar Filme besprochen und uns da ein bisschen durchgemurgelt. Und ich finde ja, diesen Japanuary ist ja eigentlich so als Institution, gerade so unter den Podcastern, eine schöne Gelegenheit, auch einfach mal über seinen Tellerrand hinauszuschauen. Ich finde das wirklich echt toll und einfach zu sagen, los komm. Und tatsächlich hat mich dann ab dem ersten Japanuary, an dem wir teilgenommen haben, ich weiß gar nicht, ob das 2018 oder 2019 war, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, hab mich das alles in seinen Bann gezogen. Ich habe dann wirklich mehr asiatische Filme geschaut. Also nicht nur Japan, sondern auch koreanische Filme. Und das hat sich dann so verselbstständigt. Und deswegen finde ich das auch eine schöne Tradition, dass wir zumindest einen Film hier mit im Cast haben. Ja, und diesmal habe ich uns diesen Film The Cure ausgesucht. Also nicht The Cure, wie die Band, sondern nur Cure. Im Original heißt er Kiwa. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Disclaimer. Wir sind des Japanischen immer noch nicht mächtig und wir werden sehr wahrscheinlich viele Namen nicht richtig und korrekt aussprechen und wir bitten das einfach zu entschuldigen. Wir werden uns auch im Großteil dann eher auf inhaltliche Sachen und Inszenierungen und dergleichen legen und versuchen auch den Namen größtenteils ein wenig zu umschiffen. Ich hoffe, ihr seht es uns nach.
Hoffentlich, ja.
Dann möchte ich ganz kurz nochmal fix die Hard Facts durchgehen, damit wir ins Gespräch einsteigen können. Der Film ist, wie gesagt, von Kiyoshi Kurosawa, ist aus dem Jahr 1997, geht knackige 111 Minuten, hat hier eine Altersfreigabe ab 16. Das Drehbuch ist auch von Kiyoshi Kurosawa und die Musik stammt hier von Gary Ashiya. Kamera, über den guten Mann werden wir nachher nochmal sprechen, das ist der Noriaki Kikumura und den Schnitt hat Ken Suzuki besorgt. Ganz kurz zur Besetzung, der Kiyoshi Kurosawa, um vielleicht ein bisschen was zu seiner Vita zu sagen, der hat in seinen jungen Jahren, in den 80ern, weil das sehr schwer war, in das Filmbusiness überhaupt reinzukommen, hat er viele sogenannte Pink-Films gedreht, also Sexfilmchen hat er gedreht.
War wohl aber zum Beispiel in den 70ern 50% der japanischen Filme waren, also es war auch ein sehr typisches, viel typischer als bei uns, diese Pink-Filme.
Ja, genau. Und das war sein Einstieg und er ist dann in den 90ern, Anfang 90er ist er dann in diese ganzen Yakuza-Filme rein und das Direct-to-Video-Produktion sind das. Und da war er allerdings sehr erfolgreich, was dann auch dazu geführt hat, dass er Produzenten gefunden hat, die diese Idee zu dem Film Cure mit unterstützt haben. Und dann hat er sozusagen seinen ersten großen Kinofilm inszeniert und das ist jetzt dieser hier. Und er hat dafür TV-Darsteller, ganz viele bekannte TV-Darsteller hat er gewinnen können. Mhm. Unter anderem Masato Hagiwara, das ist der, der den Mamiya spielt. Dann haben wir den Tsuyoshi Oyiki, der spielt Makoto Sakuma und dann haben wir noch Yoriko Doguchi, aber allerdings der Koji Yakusho, der den Hauptdarsteller hier gibt, den Takabe, der ist ein bisschen bekannter, auch international, der hat auch größere Produktionen mitgemacht der wird auch ganz gerne so als der japanische Richard Gere gehandelt. Finde ich sehr spannend. Mir kam das Gesicht auch irgendwie bekannt vor und ja, der hatte auch in anderen Filmen von Kurosawa mitgespielt, unter anderem auch in Pulse, den ich sehr schätze. Jetzt haben wir uns hier soweit, oder ich habe mich hier soweit durchgemogelt. Lasst uns mal ganz kurz noch den Inhalt zusammenfassen. Um was geht's denn da?
Dafür lese ich mal eben, was da so passiert. Der Polizist Kenichi Takabe ermittelt in einer seltsamen Mordserie. Obwohl die Opfer auf ähnliche Art getötet wurden, nämlich indem ihnen ein X in die Brust geschnitten worden war, kommen scheinbar bloß verschiedene Täter in Frage. Die Täter werden jeweils nahe dem Tatort gefasst, doch obwohl sie ihre Verbrechen gestehen, scheinen sie keine Motive gehabt zu haben. Schließlich nimmt Takabe, selbst belastet mit der Sorge um seine labile Ehefrau, einen Mann namens Mamiya ins Visier, der mit hoher Wahrscheinlichkeit das Bindeglied zwischen den Mordfällen sein dürfte.
Super, vielen Dank. Da würde ich sagen, lasst uns doch einfach gleich mal einsteigen mit so diesem großen Punkt. Was kanntet ihr denn eigentlich vorher schon von dem Film? Wusstet ihr was? Hatte die Erwartung an den Film und vor allen Dingen, wie hat euch denn der Film gefallen? Das sind viele Fragen und ich würde einfach gleich mal mit dir anfangen, Udo.
Ja, also ich habe zum allerersten Mal von dem Film gehört, als du den hier für diesen Japanery mit angeschleppt hast. Ich hatte keine Vorerfahrung, ich wusste überhaupt nichts von diesem Regisseur, außer dass ich mal den Nachnamen gehört habe und jetzt auch wirklich seinen Nachnamen und nicht vergleichbare andere Regisseure mit dem gleichen Nachnamen. Ich wusste nichts zum Inhalt, ich wusste nichts in welchem Gefilde, in welchen Genres der hier unterwegs ist. Also ich muss wirklich sagen, ich kam blank. Ich kam mit runtergezogenen Hosen und habe mich auch extra nicht vorinformiert, sondern dachte mir, hey, wenn ich schon mal so trocken in die Sache reingehen kann, dann mache ich das auch. Ich lese mir keine Reviews durch, ich schaue mir keinen Trailer an, sondern ich bestelle einfach diese Blu-ray. Und lass das Ganze auf mich zukommen, auf mich wirken und schau mir danach an, was da sonst im medialen Kontext noch drüber zu lesen ist, was es da noch so zu erfahren gibt. Und so bin ich an dieses Ding rangegangen. So richtig, wie mir der gefallen hat, möchte ich hier auch, glaube ich, noch gar nicht unbedingt zusammenfassen. Das kriegen wir im Laufe des Gesprächs ganz gut raus. Ich gehe mit gemischten Gefühlen auf jeden Fall aus der Nummer. Was mich direkt dazu geführt hat, dass ich den nicht nur einmal gesehen habe, sondern ich musste den zweimal gucken. Denn beim ersten Mal hatte ich massive Probleme mit dem Film. In vielerlei Hinsicht, weil er mir einfach an vielen Stellen nicht gefallen hat. Als Unterhaltungsfilm nicht gefallen hat, als filmisches Werk. Und hab danach gemerkt, oh, der gefällt wahnsinnig vielen Leuten. Der scheint da mehr drin zu haben. Ich habe mir den ein zweites Mal angeguckt und konnte auch die ein oder andere Stärke mehr herausdestillieren für mich. Aber wie ich vorhin eingangs schon erwähnt habe, ich kenne mich im japanischen Feld auch ansonsten gar nicht großartig aus. Ich habe den ein oder anderen Film aus der Region mal gesehen, aber jetzt nicht unbedingt ein vergleichbares Werk, auch kein Werk von diesem Regisseur. Die ganze Filmografie ist für mich ein großes Fragezeichen. Dementsprechend gehe ich sehr, sehr jungfräulich an diese ganze Geschichte dran, lediglich mit der Erfahrung von zwei Sichtungen im Gepäck und eben dem, was ich mir dann ansonsten zusätzlich noch anlesen konnte. Und finde das so ganz spannend, diesen Film für mich zu erschließen. Ja, soweit zu mir erstmal, denke ich, für den ersten Schritt.
Bei mir sieht es relativ ähnlich aus. Ich habe mich vorher auch nicht informiert. Ich habe mich diesmal auch sehr zurückgehalten bei, es gibt zwei Sachen in dem Film, die rausstechen und quasi dazu einladen, nochmal Wikipedia aufzurufen. Und das ist gleich am Anfang der Blaubart und dann kommt noch der Mesmerianismus und der gute Mesmer mit rein, wo man denkt, so, ah, das müsste ich doch wissen. Und ich habe es mir für den Ende des, also tatsächlich geschafft, das erst nach dem Film dann nachzuschauen. Ich kenne von Kurosawa selber auch nichts vorher. Ich habe ganz kurz bei IMDb schaue ich meistens mal kurz, so ganz kurz überblicksmäßig und gesehen, der hat Puls gemacht. Und kann ich auch nicht. Ich wusste nur, dass es irgendwie ein Begriff ist und habe den Film einfach geschaut. Der Film hat hier Hypnose als Thema oder ist ein Thema und ist in seiner Wirkung relativ ähnlich, allerdings sehr auf die, also der Film das liest man auch sehr oft und das habe ich sofort erfahren in dem Film. Der ist sehr langsam und müde sollte man den nicht schauen, denn der hatte auf mich durch seine Langsamkeit auch wirklich die Spannung oft so überzogen oder das Schräubchen so bezogen, dass ich öfter weggedriftet bin und nochmal zurückspulen musste. Vor allem da wir, wie wir dann sehen werden, dann doch unerwartete oder unschlüssige Sachen kamen, wo man dann auch beim Zurückspulen feststellt, dass sich das gar nicht erklärt, sondern dass es, also dass man gar nicht finden kann, warum das so ist in dem Film, sondern dass es wirklich überraschend ist, aber dadurch, dass der Film so langsam ist und man da auch in die eigene Gedankenwelt sehr gut wegdriften kann und schnell auch, so ging es mir, in die Metaebene reinrutscht bei dem Film, über den Film nachzudenken, weil man die Zeit dafür hat. Ja, dass es schon eine spannende Erfahrung ist, wie gesagt, sehr langsam. Mehr möchte ich zur Meinung oder sowas auch nicht sagen, aber ich habe nichts erwartet. Also was bei IMDb steht, irgendwie Detektivstory, Mystery, kaputter Detektiv, ja, mal schauen. Das, was man vom japanischen Film kennt, ist natürlich dann auch ein gewisses Spektrum, was man erwartet. Genau, ich musste eher ein bisschen gegen das Wegdriften und Einschlafen ankämpfen bei dem Film. Das ist, also ich habe die Langsamkeit und das Hypnotische sehr am eigenen Körper erfahren, als ich den gestern geschaut habe. Deswegen konnte ich den nicht noch ein zweites Mal schauen. Ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft, sondern habe lieber das Internet durchwühlt nach Meinung.
Okay, verstanden.
Ja, ich gebe weiter.
Ja, also für mich ist es der zweite Film vom Regisseur.
Welchen
und
hast du gesehen?
Ich hatte, Pulse habe ich gesehen und da ging es mir tatsächlich ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir auch. Ich habe den Film nach einem sehr langen, harten Tag angeschaut. Es war sehr spät und da gibt es auch sehr lange Einstellungen. Allerdings war der Film so düster und so wahnsinnig toll fotografiert. Gordon Willis lässt grüßen. Da waren da Bilder, die mit der Kamera gemacht worden sind, in diesen Pulse drin, die du nicht mehr vergisst. Schon allein die Opening-Szene war mega krass. Also ich dachte so, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und ich habe sozusagen, weil ich fasziniert auch von den Bildern war, habe ich mich dagegen angekämpft. Und dann ist der Film auch so im Nachhinein dann auch noch gewachsen. Und den werde ich mir jetzt auch die Tage auch wieder anschauen. Mhm. Und dann ist das jetzt hier der zweite Film. Und da muss ich wirklich sagen, ich habe den gesehen und ich war auch sofort drin. Also der hat sofort bei mir auch gezogen. Also ich war sofort in der Welt halt auch drin. Mhm. Und das ist schon spannend. Ich würde auf diesen Punkt vor allem auch, was die Erzählgeschwindigkeit, da würde ich gerne vielleicht ein bisschen später nochmal noch extra gesondert nochmal drauf eingehen, weil es vielleicht nochmal so ein wichtiger Punkt ist. Ich selber würde jetzt aber gerne mit euch mal ein bisschen richtig tief in den Film reingehen, gebe aber nach draußen für euch, liebe ZuhörerInnen, noch ganz kurz noch den Hinweis. Wir haben es hier mit dem Film zu tun, da wäre es eigentlich am sinnvollsten, wenn man den Film vorher gesehen hat und danach dem Gespräch folgt. Der Film hat eine lineare Story, der man folgen kann, aber sehr viel Raum für Interpretation. Diesen interpretatorischen Ansatz, zumindest den ich verfolge, den hauen wir zum Schluss raus. Wer also sozusagen vorher noch diesem linearen Verlauf folgen will, kann er gerne machen. Aber werden trotzdem die ein oder andere Wendung bzw. Details natürlich dann jetzt auch besprechen, was wahrscheinlich dann halt auch den Seeeindruck oder den Sehgenuss wahrscheinlich auch ein bisschen trüben kann. Deswegen hier der ganz klassische Spoiler-Hinweis. Damit wir vielleicht ein bisschen wissen, worüber wir jetzt reden, wir haben es hier bei Cure mit einer noir-artigen Detective-Story zu tun, die auch hin und wieder die Erzählperspektive wechselt, mit Rückblenden, Träumen und so Einschüben arbeitet. Ansonsten kann man das schon linear lesen. Und der Film ist aufgeteilt in 5 Akte, ein Prolog und ein Epilog. Und ich glaube, da können wir uns so ein bisschen auch langhangeln, denn der Film fängt ja an in einer psychiatrischen Klinik und dort sitzt eine Frau und sie zitiert aus Blaubart.
Ich habe erstmal, bevor wir in was wir da sehen, noch eine kurze Zwischenfrage, weil du hast gerade erwähnt, dass du zum Start direkt drin warst. Und die Frage wäre, was hat's geschafft, dass du zum Start direkt drin warst? Was hat dich direkt Anfang bekommen, dass es dich gepackt hat? Das würde mich wirklich interessieren. Du hast das nämlich gerade so rausgehauen und ich dachte bei mir direkt, oh, da komme ich schon ins Stocken. Was war's?
Der Blaubart. Das ist wirklich so, da gibt es ein Zitat drin, das kannst du tatsächlich gerade nicht wiedergeben, aber das war so im Moment, okay, Blaubart, dann siehst du sogar auch noch die englischsprachige Fassung davon, also nicht die japanische, und dachte mir so, okay, das ist jetzt hier ein ganz wichtiges Detail, also musste ich dann sogar nochmal ganz kurz stoppen, um nochmal ganz kurz nochmal zu überfliegen, was ging es nochmal im Blaubart? Im Blaubart geht es ja um diesen namensgebenden Blaubart, der gerne eine Frau heiraten möchte, kommt auf eine Familie, die besteht aus Mutter, zwei Töchtern, und die jüngste Tochter entscheidet sich dann, den Blaubart dann zu heiraten, und ist dann auch überrascht, dass der dann wirklich so viel Reichtümer hat in seinem Anwesen mit allem drum und dran, und er auffordert ihr und sagt ihr, ich muss jetzt auf Dienstreise, hier hast du die Schlüssel für mein Haus, du kannst in jedes Zimmer gehen, bis auf das unten im Keller, da ist der kleine Schlüssel da, da darfst du nicht rein. Und nachdem er losgeht, geht sie natürlich in dieses Zimmer und findet dort die ganzen Ex-Frauen, also die vorigen Frauen, alle tot und zerstückelt da liegen. Vor Schreck lässt sie den Schlüssel fallen. Der landet in so einer Blutlache. Sie hebt ihn auf, macht ihn sauber, und er kommt aber schon früher wieder zurück und bedroht sie nur und droht sie nur auch zu zerstückeln und kann in letzter Minute von ihren Brüdern gerettet werden. Und das ist sozusagen die Kurzfassung. Er findet auch, der Schlüssel ist magisch, und da kann man sozusagen das Blut dann da noch sehen dran. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt so mein Mindset. Wir haben die Klinik als Startpunkt, und dann haben wir noch diese Blaubart-Geschichte. Und dann war sozusagen alles, wie kriege ich das jetzt mit dem restlichen Film zusammen? Und wenn ich das sozusagen einfach nur als Start habe, dann versuche ich das natürlich immer miteinander zu matchen. Und deswegen war ich halt auch drin, weil ich immer geguckt habe, okay, Film, wie schaffst du das jetzt, diese Blaubart-Geschichte hier durch den Film durchzuziehen? Denn, wie wir das schon mehrfach im Podcast gesagt haben, das machst du ja nicht als Regisseur einfach so, um das reinzuwerfen, so wir fangen mal mit dem Blaubart-Zitat an und dann guck mal, wie sich der Film entwickelt. Und deswegen war ich da halt auch wirklich hooked und habe mich dann auf die Bilder einlassen können. Und da gibt es natürlich auch Passagen, die lässt du erstmal auf dich wirken und interpretierst die dann erst später. Aber so über gut drei Viertel des Films habe ich wirklich mitgerätselt, mit nachgedacht, wie passt jetzt hier was, und habe das ganz schnell, den interpretatorischen Ansatz für mich auch schnell rausgehabt, um rauszufinden, der Film ist ja auch merkwürdig aufgebaut, habe es ja gerade gesagt, der wechselt ja auch zwischendrin die Erzählperspektive, es gibt Rückblenden, Träume und ganz viele verrückte Einschübe, die man so erstmal gar nicht rational fassen kann. Hast du aber diesen interpretatorischen Ansatz, macht es einem leichter, das dann doch irgendwie rational fassen zu können. Und deswegen war ich drin.
Das ist ja spannend. Also vor allem, weil diese Blaubart-Geschichte wird ja ganz kurz auch zusammengerissen, angerissen von der Frau, die die Blaubart-Geschichte dann vorliest. Das hat mir gar nichts gebracht für den Film. Und bei mir war es eher andersrum, dass die ästhetische Wirkung, die ich erstmal hatte, diese Mise-en-Scene-Einstellung da in der Klinik,
ja,
die ich so furchtbar an nervige pseudo-kunst-europäische Produktion angelehnt fand. Von der Qualität her, vom Aufbau her, dass ich dachte, oh Gott, das wird jetzt Kunst, oder? Ganz im Gegenteil, nur dieser Opener erstmal, oh Mann, das wird jetzt doch anstrengend und gar nicht spannend oder so, sondern einfach nur das geht jetzt auf eine Ebene, auf die ich noch gar nicht bereit bin heute oder nicht im richtigen Setting bin. Bei mir ist es eher so, dass dann die zweite Szene, dort wo wir jetzt ja auch hinkommen wollten, dass das mich dann eher wieder gecatcht hat, weil das viel mehr in meine Wohlfühlzone gekommen ist und auch das Schräge, was dann ist, also jetzt kommt ja die Szene, wo der Mann, also Blaulicht, ein Mann geht im Dunkeln die Straßen lang, wir haben eine verrückte Musik, da dachte ich dann, okay, Japan, alles klar, da kommt so komische, lustige Klaviermusik, glaube ich, ne, irgendwie so einen fast Walzer oder irgendwie sowas, was relativ fröhlich ist, dann kommt so eine viel zu dunkle, also eine schöne dunkle Szene in Mann schraubt ein Rohr von der Wand, seine Frau liegt da auf dem Bett und die kriegt das Rohr übergezogen. Einfach so und so, okay, gut, aber dunkel und schräg und brutal, ja, passt erstmal. Also da war ich erstmal wesentlich mehr gehuckt, was jetzt passiert, und reingezogen als in dem Prolog, der mich eher abgeschreckt hat. Udo.
Mich hat der Film erstmal doppelt verloren. Und zwar wirklich in Szene 1 verloren. Ich gehe ja sehr audiovisuell an den Film ran und möchte eigentlich normalerweise von einem Film auch erstmal audiovisuell in irgendeiner Art und Weise abgeholt werden. Und mir ging es genau wie dir, Fred. Die erste Szene hat mich rein visuell schon mal erstmal ganz maßgeblich abgeschreckt, weil ich dachte, meine Güte, was ist denn das für eine Lichtsetzung? Was sehe ich denn hier jetzt gerade? Schaue ich eine Soap? Was gucke ich mir hier an? Und hatte erstmal Schwierigkeiten, da so irgendwie reinzugeraten und bin dann direkt in die nächste Szene gestolpert. Und du hast es gesagt, diese Musik hat mich so sehr aus diesem ersten Feeling rausgekickt, weil ich erstmal dachte, oh ja, dieser Tunnel, jetzt sieht das schön aus. Jetzt hier, diese Lampe flackern, das gefällt mir. Und diese Musik kickt mich komplett raus. Das war wie ein Tritt in meine Magengrube. So ein kompletter Gegensatz zu dem, was ich da sehe, aber nicht auf eine angenehme Art und Weise, nicht wie ein schöner stilistischer Bruch, sondern mich hat das wirklich völlig rausgerissen und mir erstmal die komplette Grundstimmung versaut. Und das hat so lange angedauert, bis dieser Mord geschehen ist und dann diese Ermittlungen losgehen und ich diese schöne Einstellung im Flur sehe, wo die Polizisten vorne alle quatschen und Takabe hinten, da passiert das Geschehen im hinteren Kader des Bildes, so dass er da den vermeintlichen Killer, ne, oder eigentlich ist es ja auch der Killer, diesen Mann findet, der seine Frau erschlagen hat, sagen wir es so. Mhm. Und da war ich dann plötzlich erstmal drin. Aber bis dahin hat der Film gebraucht und hat es mir nicht nur schwer gemacht, sondern er hat es mir am Anfang erstmal maßgeblich versaut. Also ich dachte wirklich, holla die Waldfee, wenn das jetzt alles so klingt und aussieht, dann kriege ich hier richtig Schwierigkeiten. Weil also, Basti, wie fandest du denn diese Einstiegsmusik? Hast du da eine Erklärung für dich? Fandest du das für dich passend?
Mir war schon klar, dass das einen ganz anderen Zweck hat. Das soll sozusagen ein Kontrapunkt sein zu dem, was du gleich sehen wirst. Auf einer mechanischen Ebene sozusagen dir einen Kontrapunkt halt einfach setzen, weil es wird gleich brutal. Und mir hat die Musik natürlich nicht gefallen, aber ich habe es auch nicht in Frage gestellt, weil ich weiß, wofür sie da war. Also ich habe sozusagen einfach die den Grund gesehen, warum der Regisseur so reingemacht hat. Weil wenn wir nämlich zum Schluss gehen, da ist die Musik sozusagen komplett anders. Da hast du ein sehr melancholisches, fast schon tragisches Klavierthema. Und hier hast du was Beschwingtes am Anfang. Und
es klang auf jeden Fall, es war ja ganz komische so Musik, wo man gleich denkt, oh Gott, wieder so, es ist so kitschig, dass man sich ein bisschen an kitschigen asiatischen Pop so angelehnt fühlt. Und meine Angst war auf jeden Fall, also in der Szene fand ich, ist jetzt okay, aber wenn das jetzt die ganze Zeit kommt, wenn das jetzt die Grundart ist, den Film zu untermalen, dann hätte ich es auch schrecklich gefunden. Aber so ist es ja zum Glück nicht. Im Gegenteil, der Film arbeitet ja fast gar nicht mit Musik, außer ich habe wieder was verpasst, weil es so gut reingepasst hat, dass es unterschwellig war. Aber es war echt eine hauptsächlich Geräuschkulisse in dem Film.
Ja, der Film hat ungefähr an 3 Stellen Musik, zumindest richtig merkliche Musik. Und das ist eben eine. Und also man muss auch wirklich sagen, für mich bleibt nach wie vor die Frage, deshalb musste ich den auch noch ein zweites Mal sehen. Gerade bei dieser Stelle, beim zweiten Mal hat sie mich noch mehr gestört als beim ersten Mal. Denn der Regisseur macht das ansonsten an keiner Stelle. Ich fand die Musik nicht nur als Kontrapunkt, sondern für mich hat sich das wirklich wie eine Karikatur angefühlt. Und ich frage mich, warum macht man eine Karikatur, wenn man ansonsten eigentlich etabliert, dass das alles sehr realistisch und sehr geradlinig ist, wenn zum Beispiel später so eine Stelle passiert, wo der eine Polizist dem anderen Polizisten einfach am helllichten Tag aus einer Bewegung raus in den Kopf schießt. Eigentlich will der Regisseur doch hier in der ersten Szene genau dasselbe erreichen. Er will den Schrecken des Alltags, der an jeder Ecke lauern kann, er will da einen Schrecken produzieren und der versaut es mit der Musik maßgeblich, dass das bei mir passiert. Der nimmt mir meine Stimmung dann weg. Hätte die Musik nicht stattgefunden, hätte der Regisseur einfach das getan, was er in dem ganzen Film ansonsten auch tut, hätte die erste Szene auf mich einen völlig anderen Impact gehabt. Aber dieser Impact ist nicht passiert. Es hat mich emotional nicht getroffen, weil ich so sehr bei dieser grauenhaften Musik war, dass ich wirklich dachte, will er mich jetzt hier verarschen? Was ist das?
Ja. Also Erklärung könnte ich mir nur was vorstellen, was wir jetzt nicht abschließend klären können, dass die Musik eine Anspielung auf was typisches ist, was das japanische Publikum vielleicht verstehen würde, mit entsprechenden anderen Filmkontexten, dass das auf irgendeinen anderen, was verweist, anderen Film, bestimmte Stimmung, irgendwas, wo dann das kennende Publikum drin ist und wir halt nicht. Basti, hast du da eine Idee?
Naja, wie ich schon besagt habe, der hat mit TV-Darstellern gearbeitet und auch da gibt es Krimis und da gibt es auch so eine Musik halt. Also das ist so dieser Vorabend-Krimi und da wird auch mit so einer leichten Musik gearbeitet, um die Zuschauer natürlich auch nicht zu überlasten. Ja, die sollen bloß einen einfachen Krimi sehen und dann ist halt auch gut. Und du wirst hier sozusagen auf eine falsche Fährte gelockt. Allerdings fehlt uns natürlich dann da dieses Wissen, weil wir haben keine japanischen Krimiserien gesehen.
Und also und, es ist ja auch die Frage, warum sollte man hier jemanden auf eine falsche Fährte locken wollen, obwohl der Film ja ansonsten eine ganz klare Agenda hat, was Stimmung und was Bild- und Tonaussagen angeht. Also der hat ja eigentlich ein sonst unglaublich klares Muster, wie der Sound in diesem Film aufgebaut ist. Und ich glaube, der stellt sich selbst ein Bein am Anfang, weil dieser Film ist der gemacht worden für ein ganz klar japanisches Zielpublikum damals?
Ja. Nein. Das ist ja der erste Kinofilm und der sollte auch eine internationale Auswertung bekommen. Und das war ein Festival-Contender. Und der ist auch auf die Festivals gegangen und da ist er ja auch nominiert gewesen, hat ja auch Preise gewonnen, so ist das ja nicht. Aber also das war tatsächlich auch so angelegt, selbstverständlich. Trotz alledem ist er ja ein Japaner, der das Amerikanische und ganz besonders das frühe New Hollywood zum Beispiel halt auch mochte und mag und sehr schätzt. Und auch wir hatten es schon hier, Paranoia-Filme zum Beispiel, fühlt er sich auch sehr wohl da drin. Und das halt auch referenziert. Jetzt kommt natürlich noch dazu, es hat trotzdem ein japanischer Filmmacher und alle kennen ihn eben halt aus dem Direct-to-Video-Markt und die ganzen Yakuza-Filme. Und hat auch das ein oder andere Fernsehspiel noch mitgemacht und dass du da trotzdem noch so einen Seitenhieb hast für den normal japanischen Durchschnittszuschauer, das kann ich mir schon vorstellen. Man muss allerdings dazu sagen, das, was ihr immer sagt, so da hat mich der Film verloren wegen seiner Tonalität, was will der eigentlich so? Die Japaner sehen das gar nicht so und ich sehe diesen Einsatz von der Musik auch viel rationaler als ihr, weil mich viele Sachen beim japanischen Film gar nicht abholen können, weil ich sie nicht kenne, weil ich mit der Kultur nicht aufgewachsen bin. Ich kann es nur rational betrachten, warum hat er es eingesetzt und hier einfach nur, um sozusagen entweder eine falsche Fährte zu legen, beziehungsweise also in falsche Erwartungen zu bringen oder halt einen Kontrapunkt zu setzen zu der anschließenden sehr harten Szene. Und das muss man ja nochmal dazu sagen, der Film ist ja ein Vorreiter, wenn es um diese Art von Mystery, so einen harten Film eben halt gibt, also The Grudge und sowas, das gab es alles noch gar nicht, diesen ganzen J-Horror, das hat dieser Film ja hier vorweggenommen.
Ist ja quasi der Grundstein, genau.
Genau. Na aber gut, du wolltest noch was sagen, Udo.
Ich kann den Film halt einfach nicht in diesem Kontext sehen und muss ihn so sehen, wie ich ihn eben mit meinen Sehgewohnheiten sehe und so mit dem Hintergrundwissen. Und der Punkt ist ja eigentlich, dass ich habe mich da auch reingelesen, dass der Regisseur sich sehr auf amerikanisches oder amerikanisch beeinflusstes Kino bezieht und dass er da sehr, sehr klare Vorbilder hat und dass ich auch direkt in dieser ersten Szene gemerkt habe, also nein, eigentlich ist es ja die zweite, direkt in dieser zweiten Szene gemerkt habe, welche Vorbilder hier Pate standen, aber da habe ich mir schon die Notiz gemacht, dass ich gesehen habe, wo er sich hat inspirieren lassen, nur dass bei mir eben diese Inspiration durch diesen Einsatz von Musik zu diesen Bildern nicht geglückt ist. Und da muss ich einfach sagen, mit meinen Sehgewohnheiten und mit dem, wie ich Filme so schaue, hat er da bei mir einfach direkt einen sehr schweren Start hingelegt. Das funktioniert vielleicht bei anderen, die im japanischen Kino tiefer verhaftet sind, funktioniert das einfach besser. Jetzt mit mir als Einsteiger muss ich sagen, ich sehe den Film nicht unbedingt im japanischen Kontext, sondern durch meine filmische Geschichte sehe ich den wirklich, um Vergleichswerke zu nennen. Ich sehe den gar nicht so sehr im Noir, was du vorhin angesprochen hast, so Detektiv-Noir, nicht sowas wie Seven oder ähnliches, sondern bei mir wirkt der von vornherein und auch durch den Film und auch nach zwei Sichtungen viel mehr mit Vergleichswerken wie zum Beispiel von Polanski, du hast es gesagt, so Verschwörung, Paranoia, sowas in der Richtung. Wenn ich so einen Der Mieter daneben setze oder Ekel daneben setze oder andere Filme von Polanski, ich sehe den genauso in einer vergleichbaren Basis mit Lynch-Werken. Also ich musste sehr viel an Eraserhead denken, was sehr begründet ist im Sounddesign. Ich musste aber auch an andere Werke von Lynch denken. Was so Langsamheit, Getragenheit angeht, war ich sehr beim späteren Film von Lynch, bei Inland Empire zum Beispiel. Hatte aber auch so das ein andere Blue Velvet Bild im Kopf. Also das sind eigentlich Sachen, die ich da in einem Kontext sehe. Und dann jetzt, um wieder zu dieser zweiten Szene zurückzukommen. Ich sehe, in welchen Wassern der da fährt und auch ganz offensichtlich mit seinem ersten Kinofilm fahren will. Und das hat er dann für mich für mich ganz persönlich mit dieser Einstiegsmusik, die auch eine der ganz wenigen Musikeinsätze bleiben soll, hat das mir erstmal maßgeblich versaut, eine Stimmung aufzubauen. Sondern er hat das so hart gebrochen, dass ich die Stimmung nicht mehr greifen konnte, was ich einfach schade finde. Denn eigentlich ist die Bildwelt, wenn man die Musik mal rausgekickt hätte oder irgendeine andere Musik verwendet hätte, sei jetzt einfach mal dahingestellt, dann hätte der mich anders bekommen. Dann hätte der mich wahrscheinlich sogar in dieser zweiten Szene erstmal richtig an den Eiern gepackt, denn was da visuell abläuft, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das finde ich wirklich toll. Ich finde diesen ersten Mord unglaublich schön gefilmt und ich finde vor allem dann auch diese Szene in dem Flur, da dachte ich das erste Mal, wow, das hier, das ist es, das so, das sieht toll aus. Das kriegt mich auf einer visuellen Basis.
Da haben wir das ganze Wirkungsspektrum, was die Musik entfachen kann, bei uns dreien quasi wiedergespiegelt. Ich bin da so eher mittendrin und sage, ja, mir ist egal. Ja, mir ist es aufgefallen, sie ist ähnlich wie Basti, ich wusste ungefähr, was es wollte und hab's nicht gemocht, eben einfach. Ne? Was mir jetzt gerade noch einfällt, weil wir ganz viel auf den kulturellen Kontext angehen oder auf den Unterschied, weil wir ja von außen drauf schauen, der Film kommt ja auf der Blu-ray, auf der wir es, glaube ich, alle geschaut haben, im japanischen Original mit englischen Untertiteln. Und wenn ich jetzt einen englischen Film zum Beispiel mit Untertiteln schaue und vielleicht auch einen spanischen oder einen italienischen, dann man guckt auf die Untertitel und es klebt ja nicht nur am Bild, sondern konzentriert sich mehr auf Sachen. Ich höre bei den gewohnten Sprachen, höre ich an Melodie, Tonfall, an Betonung, an die Sprechweise auch ein bisschen den Inhalt raus. Das höre ich beim Japanischen nicht. Ich muss die Untertitel lesen, um zu wissen, was die sagen, die ich dann gleichzeitig teilweise schlecht übersetze. Also denke, das klingt jetzt nicht schön, das wird im Japanischen bestimmt schöner klingen, als das, was da, mich hat das dann ganz oft rausgebracht, weil ich nicht wusste, ist das jetzt wirklich das, was die sagen? Ist das komisch übersetzt? So wie es übersetzt ist, finde ich es total hölzern und dann gleichzeitig wirkt die japanische Sprache natürlich vom irgendwie relativ hart und nur auf Härte begrenzt. Es ist verdammt schwer, dem Film zu folgen, gerade wenn die reden halt weil man die Untertöne, das was betonen, was der Subtext, die Prosodie sonst mitschwingen lässt, das ist sehr schwer zu erfassen. Nochmal, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine extra Barriere. Und ich weiß nicht, was dann noch mimisch, was dann auch am kulturellen Kontext ist, da wissen wir, dass im Japanischen ganz anders kommuniziert wird über Mimik und Gestik als bei uns, wo das Wissen nicht da ist, wo dann vielleicht auch da noch an bestimmten, man hört ja immer von diesen Hierarchiesachen und so weiter und was da alles, Begrüßungen und wie auch immer, was da ist, wo vielleicht da auch noch Anspielungen sind, die das nochmal unterstützen, das Verständnis, wo man richtig merkt, da fehlt einem ein bisschen der Bezug und lässt einen noch alleine und das, wo der Film schon so langsam und relativ abweisend wirkt auf eine gewisse Weise. Ist mir gestern beim Schauen auch sehr aufgefallen, dass den Zugang nochmal erschwert.
Du nickst, Udo.
Wie hast du das mit den Genres empfunden? Hast du das ähnlich empfunden mit Vergleichen zu beispielsweise Polanski oder Lynch, allein formal?
Und ich finde das witzig, also ich habe auch ein paar Video-Essays gefunden, da wird ständig, also wirklich ständig, als gäbe es nur diesen einen Film auf 7 verwiesen. Mhm. Und ich dachte mir so, nein, ich sehe hier 0,7 da drin. Mhm. Ich sehe hier gerade diesen Film Cure, der versucht eigenständig zu sein. Zwar hat der ein paar Anlehnungen, auf jeden Fall. Unter anderem auch das Schweigen der Lämmer ist mit drin. Es gibt das ein oder andere Versatzstück aus 7, aber das so zieht nicht den Film. Ich hatte nicht die ganze Zeit das Gefühl, den Film mit irgendwas vergleichen zu müssen, denn ich wollte ihm ja halt auch folgen. Mhm. Der Film ist super eigenständig. Wenn mir jemand eingefallen ist, dann ist es Nicholas Roeg und dann ist es vor allen Dingen Tarkovsky.
Welche Filme von Roeg?
Wenn die Gondeln Trauer tragen.
Okay.
Auf jeden Fall. Da gab es ganz viele Dinge, die mich da dran erinnern lassen haben. Und zwar wollte ich eigentlich später noch drauf kommen, aber gerade vielleicht ein bisschen Tarkovsky. Habt ihr mal einen Tarkovsky-Film gesehen?
Oh, nenn mir gerade mal ein paar.
Stalker.
Stalker. Ne? Stalker oder Solaris?
Ich habe keine gesehen. Nee. Steht so auf der Liste, aber da ich auch weiß, dass da Langsamkeit auch ein Thema ist und schwieriger Zugang, steht es halt immer noch auf der Liste, dass man es mal tun müsste.
Fred, du magst Langsamkeit in Filmen ganz generell nicht so gerne?
Doch. Okay. Also zum Beispiel, Spiel mir das Lied vom Tod ist einer, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm. Also einfach so, habe ich mal so gesagt, ist er, weil ich den großartig finde. Mhm. Nee, es ist zu langsam. Oder es ist eben, der Unterhaltungswert fehlt bei dem Film.
Hier bei dem Cure? Das ging mir ganz genauso.
Dass mich die Langsamkeit trotzdem fasziniert. Also es ist zu ereignislos. Vielleicht fehlt, wie gesagt, auch ein paar Sachen, die ich nicht deuten kann oder die eben dann, also Informationen, die ich dem nicht entnehmen kann, dem Film. Ich habe an sich nichts gegen Langsamkeit, wenn die mich ästhetisch halt wirklich fängt und halt mir mehr sagt, warum jetzt. Und der Film macht das mehr aus Kunstaspekt, einfach, ich bin jetzt mal langsam. So wirkt das halt bei mir. Ich mache das jetzt mal unerträglich langsam und dann fühlt sich es halt auch unerträglich an.
Oh, ich bin wirklich erleichtert, dass du das so sagst und dass du das auch so empfindest, weil ich hatte das auch. Ich bin ein riesengroßer Fan von sehr, sehr langsamen Filmen. Also ich bin ja einer der erklärten Fans auch von so manchem Jarmusch-Streifen, ne? Oder wir haben es jetzt auch schon mit Lynch und so und Konsorten. Da gibt es viele, viele Dinge, wo ich sage, das ist also in meinen absoluten Top-Listen drin, ne?
Das ist, Lynch zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Eraserhead fand ich furchtbar, obwohl ich Lynch an sich mag. Also Eraserhead zum Beispiel hat mir, als das eine Mal, was ich den gesehen habe, auch nicht genug an die Hand gegeben oder was auch immer, konnte ich irgendwie mit dem Film nichts anfangen, während ich natürlich Highway und,
Mulholland Drive.
Da kam auch Mulholland Drive natürlich. Highway, Mulholland Drive, Blue Velvet sind einfach großartige Filme, die ich genießen konnte, einfach ästhetisch. Also da war mir, da hat es geschafft, mich zu packen, Eraserhead halt nicht zum Beispiel. Und also Langsamkeit ist nicht das Problem, sondern dass es mich auf einer anderen Ebene nicht catcht. Ja, Basti?
Ich glaube, wir reden hier von einer anderen Langsamkeit. Vielleicht hättet ihr vorher einen Tarkovsky-Film sehen sollen,
ja, um das wahrscheinlich
vielleicht nachzuführen. Es gibt in Stalker eine sehr berühmte Szene, die geht 8 Minuten lang ohne Schnitt, wo die auf einer Draisine fahren. Und da gibt es wirklich keinen Schnitt. Es gibt wirklich keinen Schnitt. Der Film geht 146 Minuten, ne, 160 Minuten und hat insgesamt 140 Schnitte. Ihr könnt euch ungefähr die Schnittfrequenz denken. Und der Film, das ist eine Erfahrung, wenn du diesen Film siehst. Denn du entwickelst sehr viele eigene Gedanken dabei. Und so krass geht natürlich jetzt hier der Kurosawa geht da ja gar nicht vor, sondern der lässt ja in diesen Szenen, diesen langen Einstellungen, eine geht zum Beispiel 3 Minuten und die finde ich ganz stark, in diesem Krankenhaus, wo die den Typen dort verhören, dieser riesengroße Bettensaal da zum Beispiel.
Ich fall vom Glauben
ab. Da lassen die den so viel machen, da passiert in dem Raum viel und Regisseur sagt selber, ihm ist es wichtig, dass du als Zuschauer außerhalb des Frames auch denkst, also dass du sozusagen in dem Raum eben halt auch bist. Und das funktioniert aber eben halt bei mir. Ich habe aber kein Problem damit, wenn der Regisseur dann halt auch einfach minimal sozusagen arbeitet. Also ich kann da halt eintauchen, ich kann damit connecten, kann ich wirklich, also das zieht mich halt voll rein.
Bei mir war das so, dass ich den ganzen Film dachte, er müsste mir eigentlich gefallen. Also genau das, was du sagst, weil normalerweise gefällt mir das, aber irgendwas hat mir halt gefehlt. Also die Bilder, also die Einstellung am Meer und was du sagst, diese in dem Krankenhaus, diese Verhörszene, wo der im Bett liegt und dann so rumrennt und irre wird, das ist, oder diese ganzen Stadt, die urbanen Einstellungen, alles schön. Aber irgendwas hat gefehlt, dass ich es genießen konnte.
Fred, du sprichst mir aus der Seele, weil exakt das habe ich genauso notiert und ich habe exakt diese Krankenhausszene als Paradebeispiel dick auf meinem Zettel mit Unterstreichung und umkreist, weil genau diese Szene, deshalb habe ich mir später nochmal 1-2 Szenen aus vergleichbaren Filmen, die eine vergleichbare Langsamkeit und vor allen Dingen in den Dialogszenen hat, angeschaut und es müsste mir alles richtig gut gefallen, aber es tut es nicht. Und ich gucke vergleichbare Szenen anderer Regisseure und die kriegen mich komplett. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich habe diese Krankenhausszene gesehen jetzt 2-mal und ich musste 2-mal sagen, boah, finde ich die ätzend. Also das ist wirklich, wirklich nicht schön, weil es ist so unerträglich. Und es gibt mehrere Szenen, die so lang und unerträglich sind in diesem Film. Und also Ich finde es faszinierend, weil eigentlich auf dem Papier ist das exakt meine Welt. Aber wenn ich es dann sehe, ist es das leider nicht. Und ich finde es spannend, dass dir das anders geht, Basti. Und ich freue mich sehr, dass dich das kriegen kann. Aber ich bin genauso verwundert, dass es dich kriegen kann. Weil also auch wenn ich die vergleichbaren Szenen mir angeschaut habe, konnte ich durchaus direkt erkennen, was es ist. Und es ist einfach, es sind Kleinigkeiten, aber es sind kleine Dinge, die machen, dass die eine Szene wirkt, die andere aber für mich überhaupt gar nicht wirkt. Sondern es für mich unerträglich langwierig macht. Wo mir eine Destillation fehlt und wo mir auch wirklich... wo mir die feinen Details fehlen, die Szene für mich toll zu machen. Ja, es ist spannend mit diesem Film.
Ja, offensichtlich spaltet er ein bisschen. Aber da muss der Bastian mal erzählen, weil damit wir den positiven Vibe reinkriegen, weil tendenziell sind wir alle daran interessiert, dass wir den Zugang zu einem Film zu finden, den Bastian gefunden hat und wir zwei eher noch nicht so ganz.
In manchen Szenen vielleicht, ne? Aber genau in diesen eben nicht. Ich finde es so spannend, dass du da auch dieses gleiche Gefühl hattest, weil also ich habe das ja nicht durch den ganzen Film. Es gibt viele Szenen, die finde ich wirklich fantastisch, gerade wenn es um Gefühlsausbrüche geht von Takabe. Ich finde, der Mann spielt das unfassbar packend. Der hat eine Energie da drin, wenn der später seine Wutanfälle bekommt. Das ist wirklich eine Freude, dazu zu sehen. Und es gibt auch ein paar visuelle Szenen, wo ich sage, wow, das ist es jetzt. Genau das will ich sehen. So wie diese Dachszenen zum Beispiel. Oder du hast die Busszene auch erwähnt vorhin. Das sind alles so Sachen, die finde ich brillant. Aber es ist eben so, der eine Teil ist brillant und der andere ist das komplette Gegenteil. Oder wirkt bei mir einfach überhaupt nicht.
Also ein Kernthema des Films ist ja Isolation. Von all den Personen, die wir sehen, die sind ja alle irgendwie gefühlt isoliert. Und selbst der Detective, der Takabe, der ist ja trotzdem ja auch isoliert. Der ist verheiratet, aber das ist ja auch eine dysfunktionale Beziehung mit einem drum dran. Also jede Figur ist für sich irgendwie isoliert. Und ich finde, in den Schlüsselszenen, die zu einem Großteil irgendwie immer in diesem Krankenhaus stattfinden oder in einem Krankenhaus stattfinden, haben wir diese langen, harten Einstellungen, die dich zwingen, darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich? Du wirst gezwungen, du wirst in diese Welt, in diese Isolation, wirst du reingeworfen. Was wäre, wenn ich dort Insasse wäre? Was mache ich denn da den ganzen Tag? Was macht das mit meinem Kopf? Welche Stimmen sprechen zu mir? Und all so eine Sachen. Von welcher Perspektive betrachte ich das? Wenn man in einer unangenehmen Situation zum Beispiel ist, was machen da Kinder? Die versuchen sich in andere Sachen reinzudenken und all so eine Sachen. Und das spielt sozusagen, das spielt da alles rein, das sehe ich da eben halt. Also das ist so ein Ding, weil der Regisseur weiß ja, hier wird nicht reingecuttet, hier gibt es keinen Schnitt in die nächstgrößere Einstellung, der weiß das. Aber es gibt einen Grund halt. Du sollst ja darüber nachdenken. Du sollst ja deine eigenen Gedanken halt fassen. Und das ist für viele Zuschauer natürlich schwierig, weil ich habe es in meine Notizen reingeschrieben. Der Film ist, was das betrifft, ja sehr offen formuliert. Das heißt, also er lässt dir ganz viele Möglichkeiten, da irgendwo anzuknüpfen. Und er lässt viel Freiraum, dass du den füllen kannst mit deinen eigenen Gedanken. Und das finde ich ja das Faszinierende ja daran, dass du eben halt auch so eine harten, also wo du wirklich richtig auf Stein beißt und überlegst, so was macht das halt? Und mir hat es, wie gesagt, sehr geholfen, dass ich von Anfang an auf dieser einen Fährte da halt auch war. Und da machte das für mich eben halt auch insgesamt auch mehr Sinn und finde das geradezu schon brillant, muss ich hier an der Stelle sagen.
Vielleicht ist es tatsächlich das, was uns dann beim ersten Mal gefehlt hat und wir dann beim zweiten Mal vielleicht einen Bias hattest, auch so ein bisschen noch schon, also deine eigene Lesart. Vielleicht ist das der, muss man diesen Film am Anfang schon, muss man mit einem gewissen Vorwissen doch reingehen oder eine möglichen Lesart oder so ein bisschen wissen, was einen erwartet. Spannend, spannend.
Ist es, definitiv, denn gerade solche Filme über Isolation und auch verschrobene Filme und lange Einstellungen. Wie gesagt, eigentlich ist das voll meine Suppe. Eigentlich ist das genau das, wonach ich lechze. Es macht mich ratlos. Ich gucke auf meine eigenen Notizen und es macht mich einfach ratlos. aber vielleicht kriegen wir das noch ein bisschen weiter raus im Verlauf des Gesprächs. Ich muss das auch selber für mich noch ein bisschen sortieren, was denn da los ist. Ich habe, wenn wir auf die audiovisuellen Themen kommen, habe ich da einige Schlüsselpunkte, wo ich merke, dass das verleidet es mir als Person, als Zuschauer Obwohl der Film mich eigentlich, obwohl ich eigentlich Zielgruppe, glaube ich, bin, in der Theorie, zumindest teilweise, da bin ich mal ganz gespannt, wie ihr das sehen werdet. Kommen wir drauf.
Machen wir gleich. Ich würde gleich in den Punkt auch reingehen. Ja. Das steht bei mir auch auf dem Notizzettel. Ich habe hier aufgeschrieben, das Sounddesign, den permanenten Underscore. Mhm. Die Longtakes hatten wir gerade auch schon ein bisschen besprochen und die Lost Places würde ich ganz gerne nochmal mit hier noch mit erwähnen. Und jetzt möchte ich gerne mal ein bisschen vorbrechen. Ich schaue mir Filme in den letzten Monaten eigentlich nur noch mit Kopfhörer an und habe sozusagen immer das Sounddesign, den Score und alle Geräusche. Ich habe das halt direkt auf dem Ohren. Was mir direkt aufgefallen ist, wirklich dieses Sounddesign, wie das mit einem arbeitet. Zum einen gibt es, wenn Tagabe zu Hause ist, immer dieses Geräusch von der Waschmaschine mit dieser Schleuder da. Das gibt es immer wenn er da ist. In der einen Verhörszene gibt es wie so eine Art Kopiergeräusch, was im Hintergrund läuft. Man könnte auch denken, dass irgendjemand hört, wo im Haus irgendwo Techno oder es ist halt ein Kopiergeräusch. Und du hast manchmal auch Szenen, die sind komplett still und leben wirklich nur von einzelnen Sachen, wie zum Beispiel die Wasserszene, wo das Wasserglas umkippt, das Wasser fließt, du hörst halt nichts und wirst dann sozusagen nur noch durch das Gespräch dann halt wirklich so wie aufgeweckt dann. Und ich fand, das hat so viel für den Film getan. Mir hat das nochmal eine zusätzliche Ebene gegeben. Also darüber erzählt der Film nochmal zusätzlich noch was und gibt dem Film so einen Grundbeat. Und jetzt kommt dein Part, Udo, wo du sagst, dass du das gar nicht so siehst.
Na Moment, Moment, da gibt es jetzt zwei Seiten. Erstmal muss ich auch da genau bei dir anknüpfen und sagen, ich finde das Sounddesign erstmal wirklich ganz fantastisch, wenn ich nur auf die Audioebene gehe. Das habe ich beim ersten Mal schon bemerkt und da war die zweite Sichtung ganz besonders wichtig, um das nochmal ein bisschen mehr bei mir auch in den Fokus zu rücken. Ich habe es beim ersten Mal über die Box laufen lassen hier und beim zweiten Mal auch über Kopfhörer gehört. Und ich muss wirklich sagen, das Sounddesign finde ich an vielen, vielen Stellen ganz, ganz, ganz fantastisch. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich, also für mein Empfinden unterstützt die visuelle Ebene das Sounddesign nicht oder nicht gut genug, weil für mich verpuffen ganz oft in den Szenen die wahnsinnig tollen Sounds und auch diese wirklich sehr gut eingesetzten Mittel, die da verwendet werden, dadurch, dass das Bildkader überhaupt nicht diese Sounds unterstützt oder ganz, ganz selten. Auch da habe ich wieder Vergleichswerke im Kopf. Ne? Ich bin da bei einem Eraserhead, weil Eraserhead eigentlich an vielen Stellen mit einem ganz vergleichbaren Sounddesign arbeitet. Auch sehr wummernde Sounds, sehr maschinelle Geschichten, also ne, die Waschmaschine und so. Ich musste da direkt an Lynchs Frühphase denken. Nur, dass Lynch häufig sehr, sehr meisterhaft diese Sounds dann visuell unterstützt. Der lässt die Szene nicht einfach stehen, sondern gibt uns kurze Einblicke, sodass der Sound für mich verknüpft wird. Dass mit Großeinstellungen, mit Makroeinstellungen gearbeitet wird. Und hier wird ich nicht an die Hand genommen, sondern mir wird nach wie vor das große, relativ weitwinklige Bild gezeigt auf einen Raum, auf Personen. Und ich werde nicht mitgenommen. Wenn die Kamera dann schwenkt, zum Beispiel gibt es da eine Szene, wo die Kamera einfach dem Blick folgt, dann ist das für mich nicht, das wirkt auf mich nicht meisterhaft, sondern das wirkt auf mich ein bisschen wie früheres TV. Das nimmt mich nicht an die Hand. Und dann höre ich diese Ebene und denke, wow, das müsste mich jetzt eigentlich richtig packen, weil ich genau das mag. Ich mag diese maschinellen Sounds, ich mag das Wummern, ich mag, wenn ich da so an die Ohren gepackt werde und hinterhergeschliffen werde. Aber wenn das Bild mir diese Unterstützung nicht gewährt, sondern mich einfach völlig kalt als Beobachter weit weg sitzen lässt, mich nicht bewegen darf, sondern einfach da sitzen und zugucken muss, dann kriegt's mich nicht. Dann, es langweilt mich. Ist wirklich, ich merke, der Sound sollte mich kriegen, er kriegt mich ganz kurz und dann fällt's ab, weil das Bild das nicht mitmacht. Und das hat's mir richtig schwer gemacht. Denn eigentlich ist dann diese eine Hälfte, die Soundhälfte, die mir total wichtig ist, ist sehr schön, aber die Bildhälfte dann nicht. Auch wenn natürlich vielleicht da das Licht hier und da mal gut sein mag und so. Aber ich meine jetzt die reinen Einstellungen. Diese langsamen Einstellungen wirken dann für mich nicht nur mit diesem Sounddesign unterstützt. Und da hat mir dann die Musik gefehlt. Da fehlt mir dann eine wirklich Filmmusik, die mir irgendwie noch eine Hand reicht und mich mitnehmen kann, was dann vergleichbare Werke manchmal tun, indem zum Beispiel ein Polanski wirklich schräge Jazzmusik da reinknallt, die mich nochmal irgendwie mitreißt, wenn er schon die Einstellung lange auf einem Thema drauf lässt. Ne? Mhm. Und also Kurosawa hat, glaube ich, all diese Sachen im Kopf und hatte all diese Sachen im Sinn, aber er hat's auf eine Art und Weise handwerklich umgesetzt, die für mich nicht funktioniert.
Ist auf jeden Fall spannend. Ich habe jetzt, wo ich dir da lausche, wie du das sagst, würde ich sagen, ich habe das so auch empfunden. Ich hätte es nicht so zusammenbringen können. Ich habe die Sounds genauso gehört und genossen. Und es hat eben auch nicht gewirkt bei mir. Also es hat die Wirkung nicht entfacht. Und dann würde ich jetzt, insofern das stimmt, was du sagst, könnte ich mir das vorstellen, dass es genau daran liegt, dass eben die Sounds nicht wirklich aufgegriffen werden, sondern drunter liegen. Wäre natürlich andersrum, wenn du die Lesart schon hast, die vielleicht Basti hat, dann vielleicht das, kann ich mir wieder gut vorstellen, dass du es dann eben dich vielleicht reinfühlst in diese Isoliertheit eben, dass der Sound einfach läuft, dass du das kalte Bild hast und dass das die Wirkung, als wo du dich als Zuschauer fühlen sollst, werden wir bei Kamera bestimmt sagen, genau, dass die Bilder immer, dass das nie nah rangeht, die Kamera, sondern du immer ja weit weg bist als Beobachter, dass das so gedacht ist zumindest, dass das auch dich damit allein lässt, so wie wenn du in einem Raum bist, wo im Nebenraum der Kopierer halt zum Beispiel wummert, dann siehst du den ja halt auch nicht. Dann hörst du den einfach nur permanent im Hintergrund. Ist ja dann deine Position. Ist natürlich, wie gesagt, der Unterhaltungswert, um da reingezogen zu werden oder das aufgreifen zu können, ist natürlich schwieriger zu da reinzurutschen auf der Miterlebensebene.
Also was ich jetzt merke halt auch bei uns jetzt hier im Gespräch, um kurz Meta zu gehen, der Film scheitert ja schon bei euch so an eurer Gewohnheit, an eurer Sehgewohnheit auch ein bisschen. Und wie kann ich es am besten sagen, ich habe sozusagen keine Vergleiche oder Rückschlüsse, die ich auf andere Filme führe, sondern ich sehe den Film so, wie er eventuell sein will und lasse sozusagen jedes Bild und jede Szene auch wirklich auf mich wirken und versuche das eben halt nicht mit anderen Dingen zu vergleichen oder zu verknüpfen. Oder ich habe keine Erwartungshaltung an die Musik, ich habe keine Erwartungshaltung an eine Auflösung, sondern ich will wissen, wo führt mich der Film wirklich hin und muss dann halt sortieren. Ich habe aber schon vergleichbare andere Filme gesehen, die auch noch sperriger sind, wo ich wirklich selber sage, puh, also jetzt ein schönes Beispiel wäre jetzt Godard. Ich habe mit Godard mit zwei Filmen angefangen und habe mich erstmal sehr schwer getan und brauchte drei Anläufe, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Denn es ist eine andere Art und Weise zu erzählen. Wenn man weiß, dass hier jemand ganz anders erzählt, als man es selber gewohnt ist, also außerhalb seiner Sehgewohnheiten ist, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil hier braucht es dann eben halt auch diesen, ich sag mal vorsichtig, etwas rationaleren Blick und nicht dieses Emotionale. Der Film muss mich emotional kriegen, das habe ich jetzt nur schon mehrfach im Gespräch gehört. Das ist halt so ein Ding, das muss ein Film ja gar nicht. Im Gegenteil, der darf eben halt auch mal kalt sein. Und genau daraus ziehe ich aber eben halt auch hier meine Stärke, was den Film betrifft. Der ist ja auch wahnsinnig kalt, also er ist ja auch sehr nüchtern und sehr trocken. Und er hat ja das ein oder andere Thema ja auch da drinne. Und das funktioniert halt bei mir. Also
da muss ich kurz mal reinschlüpfen, weil also das mit dem Emotionalen, das unterstreiche ich so nicht. Weil wenn mir ein Film ganz nüchtern zeigt, wie ein Mensch einen anderen, mit dem er Tag für Tag zusammenarbeitet, einfach auf offener Straße erschießt, finde ich schon, dass der Film es irgendwie schaffen muss, mich da emotional zu involvieren. Genauso wie es ein Film an einer Stelle, wo ein Mann eine Frau mit einem Rohr erschlägt, dass er es irgendwie schaffen muss, dass mich das in irgendeiner Form berührt. Oder wie wenn ein Mann aus dem Fenster springt und unten aufknallt, finde ich toll, wenn mich das auch irgendwo emotional berühren würde. Genau wie wenn in einem Krankenhaus ein Mann vollkommen ausrastet und gegen die Wand tritt. Finde ich schon, dass mich das emotional irgendwie berühren, treffen oder irgendwo emotional beeindrucken sollte.
Aber das ist ja gar nicht so inszeniert.
Nee, es tut er nämlich wirklich an keiner Stelle. Es berührt mich null. Und das mag intendiert sein, aber das heißt noch lange nicht, dass mir das dann gefällt. Weil also ich möchte dann berührt werden und mich regt's auf, wenn ich dann nicht berührt werde, sondern ganz aktiv da rausgenommen werde und mich es überhaupt gar nicht berührt. Das ist was, vielleicht ist das dann sehr meisterhaft umgesetzt, wenn er exakt das bewirken wollte. Aber ich behaupte, bei dem, wie der Film gemacht ist, dass er das eigentlich so nicht möchte. Ich glaube, der möchte schon berühren mit diesen Dingen, nee, die da passieren. Ich glaube, er möchte einen Schrecken auslösen. Oder Angst oder auch wirklich ein paranoides Gefühl für den Zuschauer. Irgendwas in dieser Richtung. Da hat er bei mir komplett auf ganzer Linie versagt. Falls er wollte, dass ich wirklich völlig kalt davor sitze und das relativ emotionslos mir ansehen und mir dazu ein paar Gedanken machen kann, dann hat er das gut geschafft. Aber will dieser Film wirklich das? Wollte Kurosawa wirklich das?
Also ich habe ja auch noch den Nachfolgefilm, also was heißt Nachfolge, da hat er noch eingebaut, aber Pulse noch gesehen. Mhm. Der ist dann, arbeitet dann schon ein bisschen anders. Also da kann man wirklich sagen, okay, hier gibt es diese emotionalisierenden Momente, aber du hast es auch schon gesagt, auch gerade bei dem Score, der fast nicht vorhanden ist, ist ja zum Großteil, also so ein Underscore, der ist ja da. Der war aber schon, aber der macht ja nichts mit dir. Der drückt ja auf keine Tränendrüse, mhm, der sorgt nicht dafür, dass wahnsinnig viel Suspense und Stimmung hervorkommt. Also da ist ja gar nichts, überhaupt nichts. Und das ist es eben halt, was ich sehe. Deswegen auch die lange Einstellung. Das führt alles wirklich genau dahin. Nein, hier wird nichts emotionalisiert. Gar nichts, überhaupt nicht. Es geht ja um was ganz anderes. Also ist meine Sichtweise auf das Ding. Und deswegen hatte ich jetzt auch die ganze Zeit das Gefühl, okay, wir reden ja ein bisschen aneinander vorbei, weil ihr möchtet ganz gerne emotional involviert werden und der Film macht es aber ja gar nicht. Und da kann man ja nur aneinander vorbeireden, so meine ich
ja,
das eigentlich.
Ja, man kann den Film auf unterschiedliche Arten sehen, das ist keine Frage. Nur, also ich unterstelle dem Mann einfach schon, ich habe jetzt nicht großartig mehr Interviews angehört, ne, zu diesem Film von Kurosawa, aber also ich unterstelle ihm schon, dass er emotional was auslösen wollte durch die Dinge, die er da zeigt. An verschiedenen Stellen, weil er ja schon eigentlich sehr, sehr harte Dinge zeigt, auch auf sehr, sehr harte Art und Weise. Und mich wundert auch, dass ich davon so kalt gelassen werde durch die Form, wie der Film das mit mir macht. Denn wenn man jetzt nun irgendwelche Reviews liest, und da gibt's ja Hunderte, die man lesen kann, da scheinen ganz viele Menschen da draußen, und ich wette, hier sind doch einige Hörer dabei, die hier gerade zuhören, die den Film gesehen haben. Ich habe mehrfach gelesen, das sei einer der furchteinflößendsten Filme oder auch der unangenehmsten Filme aller Zeiten.
Auch gelesen, ja.
Also auch als Meisterwerk des unangenehmen Spannungskinos gefeiert. Und das kann ich hier nicht unterschreiben, was mich persönlich angeht. Das
was bei mir, ich finde, dass der Film ein paar Stellen, wo ich merke, der würde mich emotional involvieren, aber es verpasst es irgendwie. Und da ist es die Langsamkeit und die, also weil du es gerade gesagt hast, die unangenehmen Situationen, wo ich zum Beispiel gerade mit dem Mimaya, ihr wisst, den ich meine, den Mamiya, den Manipulateur, der da eigentlich erstmal scheinbar gedächtnislos rumläuft. Ich finde den Schauspieler einfach, ich habe keinen Zugang zu dem Schauspieler. Mein Gefühl war die meiste Zeit, dass der fehlbesetzt ist, aus meiner Sicht, dass ich da nicht rankomme an den, und er hat mich rausgebracht, habe aber dann bei zum Beispiel der Wasserglas-Szene, der im Krankenhaus ist und die Doktorin ihn untersucht, die so unerträglich langsam ist und er da langsam geht das Glas. Als dann das Glas umgeworfen wird, habe ich gemerkt, was der Film eigentlich mit mir machen möchte. Das war so eine Szene, die hat bis dahin irgendwie nicht gewirkt, also, aber es war eben auch unangenehm. Nur ich fand es auch, ich mochte den Schauspieler einfach, also hatte da die ganze Zeit das Gefühl so, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gerne sehen würde wollen, aber das tut er eben nicht. und vielleicht ist das aber auch im Gesamtbild dann das Richtige, was passiert, aber das hat mich die ganze Zeit selbst ein bisschen gestört, hatte aber das Gefühl, dass das die emotionale Ebene sein könnte, dieses Situation aushalten müssen als Zuschauer, die dann, also wo das Zwischenmenschliche oder Nicht-Zwischenmenschliche oder wie auch immer so einfach unerträglich ist, weil du so einfach wirklich nur beobachtest und von weit weg zuschaust und nicht eingreifen kannst und es gern möchtest. Am liebsten, gut, das könnte man, vorspulen möchte, um die Situation nicht länger sehen zu müssen.
Es ging mir auch mit dem Schauspieler, interessanterweise, Fred, ganz genauso wie dir. Ich fand den auch als einzigen Schauspieler hier in dem Ganzen, mit allen anderen war ich sehr fein. Mit dem hatte ich ganz massive Schwierigkeiten, weil der für mich manchmal gefühlt an dem vorbeischauspielert, was er, glaube ich, zeigen möchte, was er, glaube ich, auch repräsentiert hier in diesem Film. Basti, ging es dir da genauso? Konntest du mit dem Schauspieler mehr anfangen?
Kurze Frage, was soll er denn präsentieren in dem Film? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil du das so sagst.
Ich gehe es mal so rum an. Der hat auf mich gewirkt als Typ wie ein Schluffi. Der hat auf mich wirklich einfach gewirkt wie eine wandelnde Schlaftablette, wo ich die Funktion des Ganzen sehe. Und also ich verstehe seine Rolle, aber ich gucke mir diesen Mann an und ich habe schon beim ersten Durchlauf Probleme damit gehabt, diesem Schauspieler diese Rolle abzunehmen. Also auch dem abzunehmen, wer er ist, wie er ist und was er kann und was er tut. Also, weißt du, was ich meine? Boah, ich finde es echt schwierig zu formulieren.
Ich fand, und das ist da kommt bestimmt Vorteil zusammen, aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl, da wird ein sehr hübscher junger Mann, der im Kino dem Publikum bekannt ist, mit einer Rolle besetzt, weil der Publikum ziehen könnte und der auch halbwegs schauspielen kann, aber irgendwie nicht die richtigen Kanten hat, die er haben müsste. Also, so ein bisschen das Gefühl, als würde ein Popstar in einem Film besetzt werden. Also ich fand den zu schön, zu gefällig irgendwie.
Und der hat unglaublich weiche Bewegungen. Ich glaube, das war oft, was mir aufgestoßen ist. In dieser Krankenhausszene, die Art, wie er ihr den Kopf nochmal runter macht, als sie zu ihm hochguckt, wo sie nicht zu ihm hochgucken soll. Allein diese Art und Weise, wie er sie berührt und runterdrückt, das sieht für mich aus wie Schauspiel und nicht wie dies, was da eigentlich passiert. Mich reißt das raus, mich reißt da sein Schauspiel raus. Ich hatte das noch in einer Verhörszene auch, wo er von Takabe verhört wird. Da hatte ich das ganz genauso da. Ich sehe da zu sehr das Schauspieltraining auch für diese Szene. Ich sehe da, das ist nicht rund. Das fühlt sich für mich nicht rund an, was er da spielt. Basti, kannst du ungefähr verstehen, was ich meine?
Ja, okay. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, natürlich.
Und im Gegensatz zu Takabe, finde ich, ist einfach kein würdiger Gegenpart so gefühlt. Also da ist so ein Gefälle da, wo das, wo weder das Dämonische, was eigentlich dahinter steckt, anklingt oder eben auch noch, auch nicht genau das Gegenteil, was, ich weiß gar nicht, ob es jetzt passt, aber zum Beispiel Insomnia, Robin Williams, der da eigentlich einen Bösen spielt, so ein Schauspieler, dem man erstmal das Normale abnimmt, wo dann das Tiefgründige später, also das bringt ja auch irgendwie nicht so das Normale rüber, während der Takabe aber bei der Gegenüberstellung von beiden einfach, der hat eine ganz andere, viel kantigere Präsenz und die Chemie stimmt irgendwie auch nicht auf dem Bildschirm zwischen den beiden für die Funktionen, die man denkt, dass sie haben sollten.
Was mir bei der Kamera noch aufgefallen ist, Beleuchtung. Ich finde die Innenszenen teilweise richtig toll. Sehr, sehr schön geleuchtet, sehr schön minimalistisch, sehr schön, es ist ein Low-Key-Look. Es ist ein sehr düsterer Look. Was mich wundert, ist dagegen, wie die Tageslichtsequenzen aussehen. Und da wollte ich auch mal dich fragen, Sebastian, wie du das empfunden hast, wenn die Tageslichtszenen sind, zum Beispiel bei dieser Klinik oder es gibt dieses Gespräch mit dem Football, ne, wo die beiden sich unterhalten über Mesmer. Wie hast du diese Stellen empfunden, rein visuell?
Es gibt ja viele Außenszenen. Ich mochte tatsächlich den Look, der hat, ich hatte bei der einen Szene, wo die sich draußen unterhalten, zum Beispiel auf der Bank sitzen, ich fand das auch sehr schön geframed, hab natürlich auch gesehen, wie die das Licht natürlich gebounced haben und wo das Negative war, das habe ich natürlich schon alles gesehen und fühlte mich erinnert an Argento und zwar an Phenomena, wo die sich auch draußen unterhalten. Und dachte mir so, ja, natürlich, was will ich hier mit riesengroßen Geschützen an Licht auffahren, wenn da Sonnenlicht halt auch da ist. Und wir machen das halt ein bisschen quick and dirty, es sieht aber trotzdem auch okayig aus, weil es soll ja hier Informationen vermitteln. Und ich fand das ganz schick und ich finde zum Beispiel auch die Verfolgungsszene, die eine, die es in dem Film gibt, wo die über diesen Dächern da oben lang laufen, die fand ich auch super schick. Das ist eine ganz einfache Verfolgung, einfach nur auf dem Stativ. Und ich finde, die wirken alle super. Hm. Das liegt aber auch daran, ich mag das, die ganzen Locations mag ich alle sehr. Die haben ja ganz viele Lost Places gefunden, weil das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Normalerweise sollte ein Japan 1997 sehr modern aussehen. Selbst im Jahr 2022 wirkt das immer noch modern auf uns, was da 97 schon war. Und da gab es halt nicht so viele, ich sag mal vorsichtig, Dreckecken. Hm. Aber der Film findet fast nur Dreckecken und der sieht halt gritty, dark und dirty aus. Und die haben sich halt im Vorfeld sehr viel Mühe gegeben. Und diese Locations sind gleichzeitig sozusagen auch das, wo der Film nochmal so eine zusätzliche Ebene bekommt. Und da kann die Kamera natürlich schön einfangen. Und da muss das Licht nicht so viel machen, wenn man auch noch bedenkt, das sind auch ganz viele Sachen noch Independent-Style auch noch gemacht. Also was er dann in den nachfolgenden Filmen macht, ist er dann kameramäßig ja dann eine ganz andere Liga. Also Pulse ist zum Beispiel, da kann ich dir gleich sagen, Udo, auch wenn dir der Film nicht gefällt, aber kameratechnisch, das ist ein absolutes Meisterwerk. Da ist der Film mir noch ein bisschen mehr independent. Du spürst halt auch diese independent Art und natürlich merkt man das in Außenszenen. Die sind nicht Hollywood-mäßig halt ausgeleuchtet, weil auch die Kohle nicht da ist. Aber ich bin jetzt auch von anderen europäischen Produktionen gewohnt oder anderen vergleichbaren Produktionen und das bringt mich überhaupt gar nicht raus. Im Gegenteil, ich weiß, dass die eine Funktion haben und da gibt es auch eine tolle Szene. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist. Es gibt eine Tracking-Shot auf Takabe, der draußen läuft und dann zieht die Kamera aber vor ihm noch weg und wir sehen im Hintergrund so eine Bahngleise beziehungsweise so eine Bahnampel, da gibt es dann sogar noch einen kleinen Schnitt drauf und dann gibt es einen ganz und da gibt es einen Staccato-Schnitt und du siehst ihn auf dem Dach halt. Und übrigens auch dieser Shot da oben auf den Dächern finde ich auch toll, untergehende Sonne, also das sind ja wahnsinnig tolle Shots, also ich weiß nicht, was dich daran eigentlich stören müsste, sollte.
Das sind die Shots, die ich auch mag. Also das auf dem Dach, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Die mag ich wirklich sehr. Mhm. Da finde ich das Licht auch ganz fantastisch. Was ich nicht so mag, sind diese Außenshots, wie gesagt, so an dieser Klinik und wo die sich draußen unterhalten, weil die auf mich arg überbelichtet wirken. Und das auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Also die macht's für mich richtig soapig. Also so auch oldschool soapig, 90er Jahre soapig, weil mir da irgendwie völlig der Kontrast fehlt und das leider hier nicht auf eine schöne Art und Weise und das auch sehr arg in Kontrast setzt zu den Innenszenen, mit denen das dann oft, das folgt ja meistens auf eine sehr düstere Szene, die innen ist und mir ist es dann too much, als hätten die einfach so ein kleines bisschen überbelichtet und hatte ich Schwierigkeiten. Fred, was beschäftigt dich da?
Ich mag die Außenszenen. Also es geht mir, die lassen bei mir irgendwas klingen. Also einmal die etwas graueren erinnern mich total an 60er, 70er europäisches Kino, vielleicht auch ein bisschen halt New Hollywood oder irgendwie so, oder vielleicht auch Fernsehproduktionen aus der Zeit, wo so urbane Szenen gezeigt werden, die aber, also ich finde es einfach schön, dass die Sets und auch wo die auf den Dächern stehen und da sich unterhalten und in die Stadt reingucken und so. Mhm. Ich mochte auch ganz speziell die Klinik-Szenen, also diese kitschigen, überbeleuchteten, ich weiß nicht warum. Ich hab das Gefühl, also vielleicht ist das so ein DDR-Dingens, dass wir als Kind eigentlich nur in Lost Places gewohnt haben. Das sah alles so aus. Und dass da so Kindheitserinnerungen hochkommen, so Frühling, so, und das sieht ja, die Klinik sieht ja, also das könnte ja direkt aus der DDR-Zeit stammen, mit diesem verrosteten Dach mit den Rohren dran, wo die da langlaufen und sowas. Ja. Und dann die grüne überleuchtete Wiese. Ich habe mich da sofort in Anführungsstrichen zu Hause gefühlt. Ich weiß, was du meinst, ob der Kontrast, so habe ich es nicht gesehen, ob das jetzt passen würde oder nicht. Ich habe die einfach ästhetisch gemocht und es hat einfach bei mir was zum Klingen gebracht. Ich habe mich auch nicht rausgerissen gefühlt.
Ich muss jetzt auch noch hinzufügen, also ich gehe nicht gegen die Locations, die sind fantastisch und ich mag auch das Framing. Mhm. Es geht mir da wirklich rein um, wie ist das gefilmt? Also rein um Helligkeiten, um Farben, weil also diese Kliniksachen sind sehr hell und sehr ausgebleicht und dagegen haben wir dann eine Szene, das ist die, wo der eine Kerl aus diesem Fenster fliegt und dann gibt's eine kurze Einstellung auf ihn drauf, wie er auf dieser Wiese da drauf liegt und das ist komplettes Gegenteil, wie ein Heimatfilm damals, also Heidi, irgendwas in der Richtung, so völlig die Kontraste hochgepegelt, alle Farben brechen dir ins Gesicht. Für mich war das nicht stringent, für mich war das nicht schlüssig, für mich ist das nicht rund, als hätten die halt sehr, sehr viel, was sie wahrscheinlich auch haben, mit Mitteln gearbeitet, die eben irgendwie da waren und da wirkte es für mich schon fast ein bisschen wie, okay, wir haben das jetzt so, wir machen das jetzt so. Das macht
es. Es sind aber nicht, Es sind aber nicht viele Szenen, finde ich. Also es sind ein paar Anschlussszenen, wo ich wirklich sagen kann, okay, die haben hier wirklich ein ganz kleiner Crew, das jetzt hier fix eingezimmert, weil sie die Szenen halt auch brauchen. Die jetzt aber nicht so wichtig sind wie bei den In-Szenen zum Beispiel, weil da merkst du halt, da sitzt die Mise-en-Scène, da sitzt das Licht und ich finde das halt auch fast schon krass, wenn du dann siehst, wie der Regisseur dann auch darüber redet, wie sich die die In-Szene erarbeitet haben, weil die gesagt haben, die haben nicht an Sets gedreht, sondern die sind an Originalschauplätzen die gesamte Zeit und kommen da halt hin und haben begrenzt Zeit, das heißt also, da laufen ein paar Leute rum und machen erstmal so wie so Milchpapier so überall an die Fenster, dass du immer dieses softe Licht hast, das hast du ja fast immer in diesem Film, es wird fast kaum gehazed, was ich sehr beeindruckend finde, denn es fühlt sich immer an wie Haze. Ich finde aber nicht, wie viel, was die für Linsen verwendet haben, weil die Linsen machen ja auch ganz schön viel Charakter. Ich weiß auch nicht, was es für Kameras sind, was es für Filmstock ist, das kann ich alles nicht rausfinden, aber es hat auf jeden Fall einen sehr 70er-Jahre-Look hat das schon. Und das, obwohl der Film aus 90ern ist und eigentlich auch für japanische Verhältnisse eigentlich modern aussehen könnte, sieht er aber nicht aus. Und ich glaube, das ist auch bewusst auch so gemacht. Also weiß nicht, ob die noch irgendwelche komischen Filter noch vorgelegt haben. Aber Haze fehlt dem Film so ein kleines bisschen. Das hätte noch ein bisschen Tiefe bringen können. Aber ganz ehrlich, da kann ich locker hinwegsehen, weil das ist ein Mittel, das musst du nicht machen.
Nein, ich kann da auch drüber hinwegsehen. Das ist nur für mich ein Stein von vielen, ein Baustein von vielen auf meiner Liste von, warum ich den nicht als Meisterwerk empfinden kann. Es ist einfach nur ein weiterer kleiner Teil dieses Puzzles, warum der für mich nicht an allen Stellen so wirkt. Warum der mich manchmal einen Hauch rauszieht. Und wenn ich ganz viele Bausteine habe, die das tun, dann wird es irgendwann zu viel. Deshalb gehe ich auch auf solche Punkte immer noch mal ganz kurz ein, um auch irgendwie zu erklären, warum der Film auf mich auf dem Papier viel mehr wirkt, als dann, wenn ich ihn wirklich gucke.
Ja, aber du musst ja aber trotzdem zugeben, es hat ja auch viel auch mit deinem filmischen Geschmack ja auch zu tun.
Ja, natürlich.
Also das merke ich jetzt auch schon. Und ich glaube, der Film entzieht sich ja schon gewissen Sehgewohnheiten, nicht nur aufgrund der Tatsache, dass er aus Japan kommt und eine andere Kultur halt auch hat.
Insgesamt auch, ja.
Dass er selber auch sagt, so wir brauchen das nicht. Ich brauche hier kein, wie nochmal gesagt, der Score. Ich muss hier nicht bestimmte Szenen besonders hervorheben, sondern ich will, dass ihr die Bilder miteinander zusammensetzt und macht das sozusagen so nüchtern wie nur irgendwie möglich. Und ich finde, dass das ist eine ganz andere Art des Erzählens, die ist natürlich erstmal sperrig im ersten Moment und wenn man sie aber ranlassen kann, dann funktioniert es. Bei mir hat es eben halt dann funktioniert. Also das ist was, ich kann mir den Film 2-3 Mal noch anschauen und werde dann noch mehr rausziehen, weil ich da drinnen wirklich viel sehen kann.
Das würde ich sogar unterstreichen, das kann ich garantiert auch. Ich habe halt nur nicht an allen Punkten, dass mir gefällt, was er da tut, obwohl ich sehe, dass er das oft auch absichtlich tut. Aber daraus ziehen kann ich jetzt schon eine Menge und das kann ich auch, glaube ich, garantiert, wenn ich den nochmal irgendwann sehe.
Was mir als Vergleich vielleicht einfällt, Entschuldigung, wollte dir nicht
alles gut
fallen, wäre jetzt sowas wie der neue deutsche Film. Ja, Rainer Werner Fassbender fällt mir hier als allererstes ein, was jetzt hier vergleichbar wäre, der einen absoluten Nichtstil hat, so nüchtern wie nur möglich, aber durch seine Geschichte und die Art und Weise zu erzählt, es schafft, das zu etablieren. Weil ich finde auch in einem Fassbender sind halt Einstellungen drin, wo ich denke, so wie, ach, das könnte man ja eigentlich, nee, eigentlich ist es genau für den Film, ist nicht nur ausreichend, sondern das, was der Film braucht. Und manchmal ist es sozusagen komplett runterreduziert. Was brauche ich eben halt? Muss ich es überstilisieren? Und das ist auch so ein wichtiger Punkt halt. Der Film ist ja gar nicht überstilisiert und das will der ja auch gar nicht. Und das schätze ich wiederum daran.
Und das ist eben was, das schätze ich bei vielen anderen Filmen und bei dem hier kriege ich es nicht ganz. Der läuft immer so ganz knapp daneben.
Alles, was ihr jetzt an Filmen aufgezählt habt, die ganzen Vergleiche, das sind alles überstilisierte Filme. Gerade Lynch zum Beispiel. Das sind super stilisierte Filme.
Jarmusch? Du willst doch Jarmusch nicht als überstilisierte, also zumindest nicht die älteren Werke, oder?
Selbstverständlich. Schon allein die Wahl des Filmstocks bei ihm, die Art und Weise, wie er in dem Film mit Licht umgeht. Also ich muss hier an Dead Man zum Beispiel denken. Da geht es schon mit der Wahl des Filmstocks einfach los. Was hat denn der genommen? Schwarz-Weiß. Also wenn das nicht stilisieren ist im Jahr 1900, was war es, 94?
Das weiß ich bei Dead Man gerade gar nicht, keine Ahnung.
Genau. Also Da laufen wir an dem Punkt tatsächlich ein bisschen auseinander, muss ich sagen. Also ich weiß, also wenn er jetzt sagen will, er möchte ein Gefühl von 70er-Paranoia haben, dann könnte man natürlich auch sagen, das ist schon eine gewisse Art von Stil, die er da fahren will. Allerdings schafft er es ja trotzdem, da in die Richtung halt aber auch wirklich hinzukommen. Also das gelingt ihm halt bei
Es mir. Gelingt ihm, in die Richtung zu kommen, absolut. Ich behaupte nur, er kommt nicht ganz so weit, wie er gerne würde. Das ist jetzt auch was gemein, aber in meinen Augen schafft das nicht. Egal, wir gehen jetzt weiter. Du wolltest zur Interpretation schreiten. Ich mache jetzt mal einen Strich unter die Nörgelei. Es tut mir schrecklich leid. Und wir gehen mal in Richtung Interpretation.
Ja, das möchte ich jetzt auch gerne wissen, denn für mich ist der Film auch eher geradlinig. Ich habe versucht, einfach rauszulesen, was da, was der Film mir in der seiner Linearität an die Hand gibt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du da mit Sam Blaubart rausgelesen hast.
Ich hatte ja schon zu Anfang gesagt, wir haben es hier mit 5 Akten zu tun, Prolog und Epilog. Ich gehe dir mal ganz kurz durch. Jo. Also der Prolog, wir hatten es, die Frau sitzt hier in der Klinik, zitiert Blaubart. Erster Akt, wir sehen einen Mord und die Figur Takabe wird eingeführt. Im zweiten Akt wird Mamiya eingeführt. Im dritten Akt kommt Takabe Mamiya auf die Spur. Im vierten Akt wird Mamiya verhaftet und ist unter psychologischer Beobachtung und kann dann fliehen. Und im fünften Akt findet Takabe den Mamiya und erschießt ihn. Und da gibt es noch Epilog, wo Takabe in einem Dinner ist und die Bedienung dann im Hintergrund zum Messer greift. Und hier noch ein kurzer Einschub. In einer anderen Schnittfassung sieht man auch, dass sie einfach random jemanden da in diesem Diner dann noch ersticht. Das ist sozusagen jetzt rein linear, so ein bisschen so die Kerngeschichte runtergebrochen. Da passiert auch noch zwischendrin, die einzelnen Morde werden nochmal gezeigt mit den jeweiligen Tätern. Und wir erfahren noch ein bisschen Backstory auch zu Takabe selber mit der Beziehung zu seiner Frau, dass die eben halt auch psychische Störung hat.
Gibt's die andere Schnittfassung auf unserer Blu-ray oder wo kann man die sehen?
Ich habe mich jetzt hier einfach nur auf IMDb bezogen. Ah, okay,
die haben wir nicht in unserer Box mit drin. Das ist mir nicht irgendwie in den Extras entgangen.
Nee, okay. Nee, also ich habe es da auch gar nicht gefunden. Ich habe mir die ganzen Extras angeschaut, aber da habe ich es nicht mit gefunden. Bei IMDb gibt's da diesen Querverweis. Okay. Meine Interpretation, die ging eigentlich schon relativ am Anfang los, denn wenn das Setting eine psychiatrische Klinik ist und Blaubart zitiert wird, habe ich hier schon mal zwei große Dinge, die bei mir erstmal auslöst. Also klar, wir haben es hier mit Mord zu tun, wir haben es auch mit blutrünstigen Morden zu tun und wir haben es hier wahrscheinlich mit einer psychisch gestörten Person erstmal zu tun. Diese Frau, die wir da sitzen sehen, die sehen wir gar nicht mehr so oft. Die wird zwischendrin immer mal eingeschoben. Und wie ich schon vor uns gesagt habe, wir wechseln ständig auch immer die Erzählperspektive, teilweise sprunghaft. Und ich war dann relativ schnell der Sache auf der Spur, okay, wir haben es hier bestimmt mit einer Persönlichkeitsspaltung zu tun. Das heißt also, wir haben es hier mit einer Person mit multiplen Persönlichkeiten zu tun. Der Sache bin ich sozusagen erstmal so ein bisschen auf den Leim gegangen, beziehungsweise hat sich dann aber im Laufe des Films verhärtet, denn der Film gibt so viele Anknüpfungspunkte und so viele Belege dafür, dass dem so ist. Dass sozusagen Takabe und Mamiya eigentlich die gleiche Person sind, aber also im Kopf ist es natürlich unterschiedliche Personen, aber es ist eine Person, die verschiedene multiple Persönlichkeiten in sich halt hat. Und die Figuren, die wir alle sehen, sind sozusagen verschiedene persönliche Persönlichkeiten. Und wenn man das unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, der Film legt es einem nahe, zum Beispiel in diesem einen Zimmer, wo man da durchfährt und diese ganzen Bücher sieht, also nicht nur über Hypnose, sondern eben halt auch C.G. Jung war mit dabei, Freud mit dabei, wir haben da auch ein Buch, wenn ich das richtig gesehen habe, da geht es auch um Persönlichkeitsspaltung, ja. Geht es da eben halt auch. Und dann gibt es eine Szene, wo Mamiya den Takabe fragt den Mamiya, wer bist du? Und Mamiya, also die Frage umkehrt, normalerweise stellt der immer die Frage und er zeigt einfach nur noch auf seinen Kopf. Und Mamiya ist die einzige Person, die weiß, dass es noch andere Personen gibt. Also er weiß sozusagen um diese Persönlichkeitsspaltung. Er weiß das sozusagen. Und hier wäre nochmal ein Vergleich zum Beispiel zu dem Film Split von Shyamalan. Da gibt es ja auch die eine Person, die von den anderen Persönlichkeiten weiß. Ja, der kleine Junge weiß, dass es da sozusagen noch einen Bösen gibt. Da weiß, dass es da noch ein anderes Mädchen gibt. Also die unterhalten sich im Kopf. Eine von den Persönlichkeiten wiederum erschießt jetzt sozusagen die wissende Person im Kopf. Das heißt also, es geht in dem Film darum, dass die eine wissende Persönlichkeit im Kopf dann auch noch zusätzlich ausgeschaltet wird, sodass diese Figuren dann wieder autark agieren. So, jetzt habe ich's. Und das ist mein interpretatorischer Ansatz, was diesen Film betrifft und vor allem, wie ich den Film lesen und verstehen kann. Denn dann macht die Inszenierung auch vor allem viel Sinn. Dann machen diese ganzen Einschübe Sinn. Dann macht das Sinn, warum auf einmal die Perspektive gewechselt wird. Und dann macht das auch Sinn, warum zum Beispiel der Psychologe, der ja auch ganz viel Exposition immer mit beisteuert, dass der auf einmal eine Szene führt, uns auch zu einem alten Haus führt. Und am Ende geht aber Takabe zu dem Haus, aber er kann davon ja eigentlich gar nichts wissen. Und das sind alles so eine Sachen, weil das so, so ineinander verzahnt ist, dachte ich mir schon so, okay, das spielt sich alles in seinem Kopf ab. Also das ist mein Ansatz und jetzt kommt ihr.
Also für dich spielt quasi der gesamte Film von Szene 1 von Prolog bis letzte Szene Epilog ist alles in seinem Kopf. Ausnahmslos?
Ja,
aber dann treffen sich ja seine Persönlichkeiten in einzelnen Szenen. Also da wird es dann für mich schwierig, wenn die...
Das Ding ist, Mamiya ist das verbindende Glied, er weiß darum, die anderen nicht, weil der Detective, der ermittelt ja bloß. Für ihn ist das ähnlich wie bei Shutter Island sozusagen, so eine Ermittlungssache halt. Er versucht, eine Sache auf eine Spur zu kommen, die in seinem Kopf stattfindet, aber er kriegt die Puzzleteile ja gar nicht zusammen. Mamiya ist die einzige wissende Figur in seinem Kopf, die von den anderen eben halt auch weiß, weswegen er auch so ist, wie er ist, so unbedarft, so weich und so zart. Es ist sozusagen eine Person von ihm.
Und
also sagen, das Rest, ich würde ich jetzt vorsichtig
und
sagen.
Und warum kann Mamiya dann andere Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsanteile in seinem Kopf beeinflussen?
Naja, die Morde passieren ja tatsächlich. Ausgeübt wahrscheinlich durch eine Person. Also vielleicht ist es die Frau vom Anfang.
Moment. Also dann doch nicht alles in seinem Kopf, sondern du meinst, diese Morde sind quasi realer Anteil? Also du hast eine Verknüpfung von realen Anteilen und Anteilen, die rein auf mentaler Ebene in Takabe stattfinden, korrekt?
Genau.
Achso, siehst du, das war nämlich meine Frage vorhin, was ich eingangs meinte, ob dieser gesamte Film rein mental ist oder ob's halt Parts gibt, wie eben bei Shutter Island und nicht wie bei Split, dass alles sich im Kopf abspielt.
Was real ist, sind die Morde, allerdings nicht die Figuren, die wir dazu sehen, weil wir sehen dann nur die Figuren aus dem Kopf, die da handeln. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich eine andere Figur. Wisst ihr, was ich meine? Also die Morde ist das Einzige, was echt ist. Wir haben ja zwischendrin einfach so einen random Mord, wo eine Frau in irgendeiner öffentlichen Toilette da jemanden umgebracht hat und dann das Gesicht abzieht. Einfach so random reingeworfen. Und das ist für mich so ein Ding halt, hier verwischt dieses im Kopf mit den echt.
Das war doch die Ärztin aus diesem Wasserglas-Dingens, ne? Ja.
So genau. Random ist das deshalb gar nicht. Nee, das ist ja, das ist mit den Schnitten und so.
Nein, es ist random reingeschnitten.
Ja, das schon.
Und die Morde finden tatsächlich statt, aber wir sehen sozusagen mal aus der jeweiligen Perspektive der Person im Kopf. So, ging es vielleicht besser.
Und die Frau am Anfang, du meintest, die taucht ja nicht mehr ganz so oft, nicht mehr ganz so oft auf. Das ist doch aber seine Frau, das ist doch die Frau vom Takabe, oder nicht?
Nee, ist sie nicht.
Nee, ist sie nicht? Nee.
Dachte ich auch erst, aber die Frau sieht ganz anders aus.
Okay, das habe ich völlig falsch auf dem Zettel. Das ist natürlich ein Punkt.
Genau. Wie gesagt, ich war relativ schnell auf dem Trichter, das so zu sehen. Und da macht es dann für mich Sinn. Und damit kann so ein Film natürlich halt auch stehen und fallen. Und für mich hat das dann halt auch funktioniert, weil ich dachte mir so, okay, jetzt verstehe ich auch die lange Einstellung auch viel besser. Ich kann die besser zuordnen. Wer guckt sich jetzt gerade was an? Wo ist man jetzt eigentlich gerade? Sind wir jetzt tatsächlich mal wirklich stiller Beobachter? Denn wir schauen ja Takabe ja viel beim Ermitteln zu, aber das ist einfach so wie so ein Grübeln im Kopf, so irgendwas stimmt doch mit mir nicht. Sowas eben halt und versucht das Puzzle zu lösen. Und ich muss hier ein paar Mal auch an Shutter Island denken.
Spannend, also ich kann das so nicht so ganz nachvollziehen, also wer ist, es sind die Morde, die geschehen, aber sind dann die Mörder eigentlich Takabe oder ist er eigentlich Miami mit Dingsdarmuster?
Mamiya.
Es ist, kommt für mich noch nicht ganz zusammen.
Also mal angenommen, die Frau vom Anfang ist die Person, die alle Figuren in ihrem Kopf vereinigt, ja?
Also ist es dann ab, alles, was nicht in der Klinik mit der Frau spielt, ist dann doch in ihrem Kopf? Weil die Motte, hast du ja gesagt, die passieren ja. Also ist dann.
Na, ich versuche das nochmal. Ich habe es wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig ausgedrückt. Wir machen es mal anders. Also, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Frau am Anfang die Blaubart zitiert, dass die eine Killerin ist, dass die eine Mörderin ist. Und jetzt in psychiatrischer Haft sitzt, beziehungsweise in der Psychiatrie ist und natürlich dort untersucht wird. Und die wird wahrscheinlich, wenn die eine Mörderin ist, sowieso irgendwann in ihrem Leben sehr viele traumatische Erlebnisse gehabt haben, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass sich ihre Persönlichkeit in mehrere Persönlichkeiten aufgespalten hat. Und die Psyche ist natürlich dann jetzt ein bisschen schwer zu fassen, denn das sind ja alles Mechanismen, um das zu verarbeiten, beziehungsweise besser gesagt zu verdrängen. Und jetzt handeln einzelne Personen unabhängig voneinander. Und eine einzige, die Mamia, handelt in dem Wissen, dass es da doch noch die anderen halt noch gibt. Und diese ganzen Bilder von den Morden, die da auftauchen, die sind ja, also wenn sie ja wirklich Menschen umgebracht hat, dann sind die ja auch im Kopf irgendwo drin und können von den anderen auch gesehen werden. Und dadurch, dass der Film ja nicht so klassisch stringent erzählt ist, sondern auch mal viele Versatzstücke mit einwirft, ist es jetzt wirklich sehr, sehr unklar, was jetzt real ist, was jetzt eine Person abstrahiert und denkt. Und da ist der Film, wenn man diese Lesart zulässt, ja, das ist ja vorausgesetzt, also das ist ja eine Möglichkeit, wie gesagt, eine Interpretation, ja. Also ich sehe den Film ja auch zweigleisig, ich sehe den auf der ganz klaren rationalen Ebene, so linear, wie er uns erzählt wird. Und auf der anderen Seite sehe ich das ja auch so, aber da funktioniert das schon bei mir. Da erklärt sich es halt ein bisschen besser. Vielleicht hilft euch das ja besser, das zu verstehen. Es gibt vielleicht noch ein anderes Beispiel dafür, wäre zum Beispiel David Lynchs, wer heißt denn mal, Mulholland Drive. Ja? Da spielt sich ja auch vieles in ihrem Kopf ab und da sehen wir sogar auch teilweise auch noch, wie das Gehirn arbeitet. Da findet Lynch natürlich ganz andere Bilder. Aber das sind so Dinge, an die ich mich da erinnert fühle und so fühlt sich das auch an durch die gesamte Inszenierung.
Es ist sehr faszinierend und ich muss aber für mich unterm Strich erstmal sagen, wenn ich das jetzt so höre und kurz drüber nachdenke, ich muss jetzt wirklich gerade mal kurz meine Notizen durchgucken und da mal kurz sacken lassen, wenn der Film diese Lesart ausdrücken wollte oder wenn Kurosawa dieses Konstrukt ausdrücken wollte, dann finde ich für mich persönlich, wieder nur ganz persönlich gesehen, da gibt mir der Film viel zu wenig an die Hand, um das zu sehen, zu spüren und auch jetzt mit einem Blick auf den ganzen Film so greifen zu können. Meine Lesart war wirklich sehr linear. Muss ich sagen, beim ersten Mal wie beim zweiten Mal, obwohl wir zwischendurch ja mal ganz kurz Nachrichten ausgetauscht haben und du mir ja schon so ein bisschen ein, zwei Stichworte rübergegeben hast, wie du den Film für dich interpretierst. Und ich konnte das auch beim zweiten Mal überhaupt nicht sehen und fühlen, weil mir da wirklich auch rein filmisch, rein vom Drehbuch her Klammern für fehlen, weil mir da diverse Dinge für fehlen, dass ich da an die Hand genommen werde. Meine persönliche Lesart war wirklich ganz, ganz linear, dass es hier um eine Macht geht, um eine Macht, die im Endeffekt hier im Kern von einer Figur auf eine weitere Figur übergeht. Dass es wirklich um diesen Übergang geht zwischen diesen beiden und halt auch mit einer geschichtlichen Voreinsprengseln, wo das Ganze herkommt und auch mit ziemlich viel, was einem an die Hand gegeben wird, warum diese Macht in der Welt ist und was das Ganze soll. Und so konnte ich halt den Film durchgehend gucken, sah auch definitiv Anteile, die nur in Takebis Kopf stattfinden, ja, die sehe ich mittendrin relativ häufig durch diese kleinen Einschübe, die da kommen oder auch durch diese eine sehr offen ausgespielte Fantasie, die da passiert, also wo er seine Frau erhängt in der Wohnung sieht und was ja ganz offensichtlich nur in seinem Kopf stattfindet. Und genau wegen solcher Szenen passt für mich das Bild, was ich von dir höre, und ich will das gar nicht ad absurdum führen. Ich glaube, hier gibt's definitiv mehrere Lesarten dieses Films. Aber ja. Also ich kann die da nicht greifen, weil es für mich, so wie mir das Ganze präsentiert wird, nicht funktioniert. Weil es für mich nicht, Na klar, so eine, also so eine Art, was, wenn so viele Dinge im Kopf abspielen, das kann man natürlich auch nicht komplett schlüssig darreichen, aber zumindest wird mir hier nicht an die Hand gegeben, dass das zum Beispiel, wenn es jetzt die Lesart wäre, es passiert alles im Kopf von dieser Frau in dieser Klinik mit Blaubart, ne, dann fehlt mir da wirklich eine Klammer, die mir das auch irgendwie präsentiert. Aber also was ich sehe und was ich greifen kann und was mir der Film eigentlich durch seine sehr repetitive Erzählstruktur auch zeigt, ist eigentlich ein, da gibt es im Kern diesen jungen Typen, der dieses Dunkle in sich trägt. Ich nenne es jetzt mal das Dunkle, obwohl es ja eigentlich, ne, also, der das in sich trägt und der quasi das nächste Gefäß findet und der das nächste Gefäß mit Zeigen auf den Kopf, der da ein sehr ähnlich geartetes Wesen trifft wie sich selber und wo dieses Dunkle von dem einen Gefäß ins andere übergeht und das alte Gefäß somit obsolet wird, somit nicht mehr gebraucht wird und sich auch direkt diese Auswirkungen am Ende schon zeigen. Und das wirkt für mich total schlüssig und ich hatte an keiner einzigen Stelle des Films irgendwie Schwierigkeiten mit dieser Lesart, diesen Film zu gucken.
Genau, exakt so. Und mit der Blaubart-Geschichte noch wäre bei mir dann der Anklang, wenn du halt den Schlüssel findest und das verbotene Kämmerchen guckst, dann ereilt dich halt das gleiche Schicksal. Und dann, wenn Takabe eben das Geheimnis erschlossen hat von Mamiya, dann geht das eben auf ihn über, dieses dunkle Geheimnis. Und im Zusammenhang mit dieser dunklen Macht, die an Hypnose angelehnt ist, ist für mich halt auch das Stilistische, dass der Film das mit mir auch machen möchte, dieses Hypnotische nachvollziehen können. Das hat für mich eigentlich so funktioniert dann am Ende. Der Film hypnotisiert mich ja auch. Nur wie gesagt, dass es mitunter zu hypnotisch ist und eher das fehlte, um mich dann wach zu halten, in Anführungsstrichen, an manchen Stellen. Aber ich fand den an vielen Stellen stilistisch halt wirklich sehr schön. Hab mich da, wie gesagt, auch wiedergefunden in diesem Hypnose-Kontext und das relativ schnell verstanden oder so gesehen, dass das mit mir das Gleiche machen möchte. Ja, und dann, so wie du gesagt hast, dass eine Macht ist, quasi, die übergeht dann am Ende mit diesem quasi offenen Ende, was uns präsentiert wird. Damit war ich vollkommen fein und hat für mich auch eine runde Sache ergeben. Ich kann auch das, Basti, deine Interpretation sehe ich halt auch für mich nicht genug Zeichen, dass ich das hätte selber so entschlüsseln können aus dem Film. Da wäre ich nie drauf. Hätte nie drauf gekommen, das so sehen zu können.
Es gibt mir dann auch Schwierigkeiten in deiner Lesart. Wie funktioniert denn dann der Schluss für dich? Wie funktioniert der Schluss für dich, wo er da sitzt, wo er das Rauchen angefangen hat, also das Rauchen quasi übernommen hat von dieser, für dich ist es ja dann eine andere Persönlichkeit oder also die Persönlichkeit, die sich dann vielleicht, wenn es die Persönlichkeit wäre, die sich durchsetzt, warum wird die Persönlichkeit, die sich dann durchsetzt in ihm, erschossen? Also das mich erschließt sich dann der Sinn des ganzen Schlusspartes und auch warum das Band nochmal abgespielt wird mit diesen alten Hypnosefragmenten. Kannst du es mir erklären, wie das in deiner Lesart funktioniert?
Naja, wie heißt Mamiya?
Mamiya, genau. Also der junge Typ, genau.
Mamiya, genau. Ist die einzige wissende Figur im Kopf, weiß sozusagen von vielen anderen Dingen und hat die Möglichkeit zu beeinflussen. Also im Kopf, also das Gleiche, was sozusagen auf der linearen Lesart passiert, im Kopf eben passiert. Jetzt entledigt sich sozusagen eine Figur dieser wissenden Figur. Es macht ja aber keinen Sinn. Dieser Teil ist ja trotzdem ja irgendwo in dir drinne. Also das ist ja nur für uns, diese verschiedenen Persönlichkeiten, ist ja nur ein Mechanismus von uns Menschen, um uns sozusagen zu schützen. Also Teile von uns irgendwo anders irgendwo zu konservieren halt. Das ist natürlich ein schwieriges Ding, das überhaupt zu verstehen. Erschieße ich in meinem Kopf sozusagen, das ist ja nur in meinem Kopf, eine Person davon. Gibt es ja aber trotzdem diese Gedanken ja eigentlich, die Person ja noch hat. Also geht das sehr wahrscheinlich auch im Kopf, draußen wie auch im Kopf, scheißegal, geht das ja trotzdem ja dann halt auch über. Die Funktionen werden halt einfach übernommen. Ich gebe euch absolut recht, rein linear betrachtet, gibt uns der Film das nahe. Wir haben es hier mit wahrscheinlich mit dem sowas wie eine Art Teufel zu tun. Ja, wir sehen hier eine Videokassette mit alten Aufnahmen von 1800 noch irgendwas oder 1900 irgendwas, bla bla bla. Sehen wir, oder wird auch schon angedeutet, dass das auch schon da der Mamiya zum Beispiel halt war, sowas wie genau. Eine Art Teufel. Genau, wird uns da ja auch schon nahegelegt halt. Wahrscheinlich ist es halt auch einfach so ein Ding, weil da so viele Dinge da auch in den Topf geworfen wurden und weil der Film so inszeniert ist, durch dieses fast schon manchmal verträumte, episodische, den Look ändernd, dass ich eben halt aus verschiedenen Perspektiven heraus das immer betrachte. Dadurch eben halt auch dieser unzuverlässige Erzähler. Das sind alles für mich Indizien, wo ich dann dachte, so wie, ich kann es halt nicht linear lesen, weil der Film ja selber gar nicht linear erzählt. Mhm. Er ist ja an so vielen Stellen unzuverlässig. Und deswegen kam eben halt dieser Ansatz zu mir, das so besser verstehen zu können. Wisst ihr, was ich meine?
Ja,
also das ist es nicht, dass ich mich jetzt irgendwo da drin gefangen habe, weil hätte mir der Film dann irgendwo gesagt, nee, Basti, du bist auf der falschen Fährte. Aber selbst am Ende macht das dann, würde es zumindest noch aufgehen. Es ist aber halt ein schwieriges Ding und da muss man natürlich auch dazu sagen, sollte dem so sein. Ja, gespaltene Persönlichkeiten, dann ist es natürlich auch ähnlich wie bei Split halt, so funktioniert das natürlich nicht mit den gespaltenen Persönlichkeiten. Das ist natürlich.
Die Freiheit darf ein Film aber schon haben, sich da eigene Gedanken drüber
exakt
zu machen.
Exakt das. Das auf jeden Fall, ja, klar.
Genau, ich habe noch einen allerletzten Punkt, um diese ganze Theorie noch ein bisschen zu bekräftigen und noch was anderes gleich mit reinzubringen, um das zu verbinden, weil wir haben ja auch das Cover und auf dem Cover ist ja auch so ein X. Und es gibt hier auch, wie ich finde, so eine Schlüsselszene. Und zwar, wenn der Mamiya auf die Doktorin trifft. Und sie da so ein bisschen so ausfragt und ihr auf den Grund geht, warum sie Ärztin geworden ist. Hier macht der Film tatsächlich das erste und einzige Mal wirklich so ein ganz klares gesellschaftskritisches Moment auf, nämlich die Stellung der Frau in der Gesellschaft, in der japanischen Gesellschaft. Und kommt dann auch auf diese Situation zu sprechen. Wissen Sie noch, das erste Mal, die erste Obduktion, die sie hatten, einen Mann, als sie das Messer eingeführt haben. Und jetzt ein wichtiger Punkt, Obduktion. Dieses X und so, wie die aufgeschnitten werden, das ist dieses klassische X, wenn du einen Leichnam öffnest. Exakt das. Aber alle Mörder tun es. Alle machen das. Und zwar dieses X. Und das ist ja auch das verbindende Glied. Und alle Mörder machen das ja halt so. Was wiederum auch... ich wiederum rückführe, okay, es ist eine Person, weil dir das immer gleich tut.
Hat sich mir auch anders erschlossen, interessanterweise. Also ich habe das anders gelesen und lese das aktuell auch nach wie vor noch anders. Ja, den Obduktionsschnitt, den habe ich gesehen, aber mir geht es da, also für mein Empfinden ging es da wirklich nur um das Innenleben. Er fragt ja immer wieder, wer bist du? Es ist für mich ein Anteil, was mit dieser Hypnose zu tun hat, weil die Hypnose auch bei dem Gespräch mit der Ärztin, da geht er ja ganz klar auf Persönlichkeit und Persönlichkeitsstrukturen. Und kriegt die Leute so mit, indem er das in Gespräche einbaut. Und auch dieses X ist für mich dann im Endeffekt nur der Schlüssel zum Innenleben. Also das ist für mich dann so ein Kreis.
Aber dass die unterschiedlichen Killer auf die gleiche Art und Weise das machen, ist nur auf den Mamiya zurückzuführen.
Ja, das hätte ich auch so gelesen, dass der das in die Reihen implantiert.
Aber warum? Aber warum der Obduktionsschnitt? Warum?
Naja gut, also ich hätte das in Verbindung gesetzt mit dem alten Video, weil das für mich offensichtlich also der Ursprung sein soll oder ein Ursprung dieses Dunklen ist und weil das ganz offensichtlich ein Arzt ist. Also ich habe das sofort in einen ärztlichen Kontext gesetzt, so wie auch dieser ganze Film diesen ärztlichen Kontext setzt, indem er eben ganz, ganz viel im Krankenhaus spielt und mit Psychologen, Psychiatern und Ärzten und so weiter zu tun hat. Also das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt und tue es auch jetzt nicht. Es wird ja die ganze Zeit ein Bezug zu ärztlichen Themen gesetzt.
Naja.
Und der Obduktionsschnitt ist nun mal genau der Weg, wie man ins Innenleben reinkommt, jetzt mal auf einer ganz platten medizinischen Ebene gesehen. Ja.
Genau.
Aber für mich, ich habe da Schwierigkeiten mit dieser Theorie alleine wegen des Endes oder vor allem wegen des Abschlusses dieses Films. Denn also für mich erschließt sich nicht, wie dann dieser Persönlichkeitsanteil Mamiya erschossen, also getilgt, gelöscht wird, zumindest in irgendeiner Form und dann sich aber trotzdem diese gelöschte Persönlichkeit dann durchsetzen kann in Takabe, der dann ganz offensichtlich diese zerstörerische Kraft in sich trägt, der auch Merkmale plötzlich von diesem Mamiya in sich trägt und auch sehr, sehr offensichtlich ein Stück weit mehr zu ihm wird, das passt für mich so nicht zusammen. Da habe ich Schwierigkeiten, in dieser Lesart das nachvollziehen zu können, wie es dann am Ende dazu kommt.
Ja, okay.
Was ich noch, ich habe gelesen hatte, was ich schlüssig fände noch, ist, Was heißt schlüssig? Dass es eben um Identität geht und dass durch die Hypnose in den hypnotisierten zukünftigen Tätern Wünsche freigelegt werden. Ein bisschen hat man das bei dem Polizisten gesehen, der irgendwie, wo dann rauskommt, der konnte den anderen ja nicht leiten oder so, dass das ein Thema sein könnte. Habe ich jetzt aber nicht, kann ich nicht stringent verfolgen. Ich habe es nur da dann auch wieder gesehen. Das hat sich für mich auch schlüssig angefühlt als mögliche Interpretation, wie die Morde stattfinden.
Der Regisseur hat selber was dazu gesagt. Also das Einzige, was er wirklich dazu gesagt hat, er wollte einfach nur wissen, wer sind wir denn eigentlich? Also dieses Ding Identität, das stimmt auf jeden Fall. Und wie ist das mit der Wahrnehmung von außen und die Innenwahrnehmung? Also wie nehmen wir uns auch noch selber wahr und wie verschiebt sich das im Laufe der Zeit? Und da hast du schon recht mit dem Thema Identität.
Also steckt auf jeden Fall drin und würde mir dann eben auch erstmal auch halt noch mit als zusätzliches Dingens damit reichen als Motivation oder als Thema, ja. Okay.
Sollen wir mal in Richtung Fazit schlittern?
Ja,
was meint ihr?
Denke schon, oder?
Nur klar.
Ja.
Darf ich als Kritiker den Anfang machen?
Ja, mach mal.
Dann mache ich das mal. So, ich versuche mal meine Gedanken irgendwie zu destillieren und zusammenzufassen. Also, Cure ist wirklich ein Werk, das ich empfehlen würde, dass man sich den anguckt. Und das muss ich ganz klar sagen, denn was ich an dem Film mag, ist ganz, ganz klar, dass er einem sehr viel an die Hand gibt, wo man drüber nachdenken kann. Und wie ihr jetzt hier bei diesem Gespräch auch alle bemerkt habt da draußen, dass man darüber sehr viel und sehr, sehr gut diskutieren kann. Und es ist auf meinem Zettel auch ganz klar ein Film, den werde ich nochmal sehen und wahrscheinlich auch sogar mehrere Male. Und das, obwohl mir so viele Dinge nicht gefallen. Denn ja, ich habe eine Menge auf dem Zettel, was ich nicht mag. Ich habe eine Menge auf dem Zettel, wo ich glaube, dass der Regisseur etwas wollte, was er für mich nicht schlussendlich erreicht hat. Wo er nicht die Klasse seiner Vorbilder erreicht hat. Wo er an meinem persönlichen Geschmack vorbeirauscht, wo er vielleicht auch an Geldmitteln teilweise gescheitert ist bei dem, was er da tun wollte oder an Zeit. Ich sehe hier ganz viele Probleme und ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Aber ich sehe auch trotzdem einen Film, der jede Menge in sich trägt, der Themen in sich trägt, der ganz offensichtlich aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen ist. Und das finde ich grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut. Das macht ihn für mich noch nicht unterm Strich zu einem sehr, sehr guten Film, aber das macht ihn auf jeden Fall zu einem sehr, sehr sehenswerten Film. Und mich hat es definitiv auch dazu veranlasst, mir mindestens noch einen weiteren Film von diesem Regisseur anschauen zu wollen. Pulse, den habe ich mir dick auf die Liste geschrieben. Das interessiert mich wirklich sehr, was er da sonst noch gemacht hat und wie das dann aussieht und sich anfühlt. Und ich bin auch gespannt, ob der Zahn der Zeit da bei mir noch einiges tut. Wenn dieser Film jetzt nachwirkt, wenn ich den vielleicht in 4 oder 5 Jahren nochmal sehe, ob der eine andere Wirkung auf mich entfalten kann mit dann der Geschichte, die ich dann gemacht habe, mit der Entwicklung, die ich dann mit dem Film auch habe, jetzt mit diesem Gespräch hier auch im Gepäck und den Eindrücken. Denn ich denke, der wird sehr lange bei mir nachwirken. Der klingt auch jetzt schon, seit ich den das erste Mal gesehen habe, in mir nach. Und das rechne ich dem Film wirklich sehr hoch an. Also, kann ich als Fazit sagen, handwerklich ist der nicht mein Fall an vielen Stellen. Inhaltlich finde ich den spannend, obwohl er mir manchmal zu langatmig ist, aber ich finde ihn als Werk von außen betrachtet mit 2 Schritten zurück wahnsinnig interessant. Und ja, so möchte ich das, glaube ich, gerne stehen lassen. Es ist ein wirklich interessantes filmisches Werk.
Damit hast du quasi mein Fazit komplett vorweggenommen. Das sehen wir halt ähnlich. Ich habe es genossen, den Film zu schauen, auch wenn er mir manchmal was abverlangt hat, weil ich als Tipp rausgeben würde an die Leute, die den jetzt immer noch nicht gesehen haben, schaut den so wach wie möglich, um die einschläfernde, also die hypnotisierende Wirkung des Films, die er, denke ich, durchaus beabsichtigt, nämlich zu erliegen und das alles aufnehmen zu können. Er hat mir an vielen Stellen gut gefallen und wie ich schon gesagt habe, an manchen Stellen habe ich mich einfach nur gewundert, warum das nicht so bei mir wirkt, weil der eigentlich mir hätte auch gefallen müssen. Ästhetisch, das Thema oder das, was da im Film gezeigt wird, der Aufbau, die Schauspieler, wie gesagt, bis auf den Mamiya, aber den Cop, das sind Leute, den habe ich gern zugeguckt. Ich habe die Mise en Scène, diese Bildkonstruktion habe ich genossen, ich habe die Außenszenen genossen, aber habe mich manchmal eben einfach nicht abgeholt gefühlt und ich würde den Film auch prinzipiell weiterempfehlen. Schaut euch den an und macht euch ein eigenes Bild, ein eigenes Bild. Und ich werde ihn auch selber nochmal schauen. Auf jeden Fall.
Cool, super, danke euch. Und vor allem vielen Dank erstmal für das etwas andere Gespräch heute.
Ich fand's großartig.
Und, dass es mit mir ausgehalten hat.
Auf jeden Fall. Im Gegenteil, andersrum eher. Ich habe mich zwischendurch eher gefühlt, dass es mir leid tut jetzt, den Film, den ich ja gar nicht so, ist ja nicht, dass ich den nicht mag, sondern eigentlich mochte ich den irgendwie, und aber ich hätte gedacht, der hätte mir mehr mögen, ich hätte ihn mehr mögen müssen, und die ganze Zeit hatte ich das Gefühl, wir reißen den Film eher runter, und das sollte gar nicht so sein. Danke, dass du es mit uns ausgehalten hast.
Das unterschreibe ich so, weil auch bei mir, es ist ein Film, der die ganze Zeit latent das Gefühl in mir hinterlässt, dass ich den eigentlich als Meisterwerk sehen müsste, weil der alles irgendwie in sich drin hat, was für mich ein Meisterwerk sein könnte, nur dass er das eben verpasst und dass ich mich deshalb fühle wie der letzte Meckerer, weil ich so viel verschenktes Potenzial sehe, wo ich denke, boah, hier noch das bisschen mehr und da noch dieses kleine bisschen anders, und dann wäre es das Meisterwerk, was ich abfeiern würde mit Pauken, Trompeten und Konfetti. Und also
Das war definitiv ein Gewinn, diesen Film gesehen zu haben.
Absolut.
Und darüber gesprochen zu haben.
Ganz genau. Vielen Dank dafür.
Ihr habt es ja schon ein bisschen rausgehört. Also ich bin ja sehr begeistert von dem Film. Und ich finde die Art und Weise, wie er sich entfaltet, egal ob nur interpretativ oder linear, bahnt sich der Weg wirklich so seinen Weg zum Zuschauer. Sehr hart und sehr steinig, und ich mag das ja auch persönlich. Ich mag mich sozusagen beim Schauen selber mit dem Stoff, mit den Themen, mit mir selber, mit vielen Dingen, die mir da angeboten werden, auseinandersetzen. Das gibt mir ganz viel, und ich habe da ganz viel Mehrwert rausgezogen, und der Film ist dahingehend natürlich dann sehr, sehr, sehr intensiv für mich als Seherfahrung, und ich finde es auch schön, dass der nicht bestimmten Sehgewohnheiten entsprechen möchte. Das finde ich auch gut, obwohl er klassische Vorbilder halt auch hat. Also er hat ganz klar Vorbilder, die haben wir schon rausgearbeitet. Aber er will trotzdem gerne eigenständig sein. Und das finde ich wiederum was, das ist in unserer übersättigten medialen Gesellschaft mal was Schönes, mal was anderes zu sehen, was sich dann noch ein bisschen frischer anfühlt. Und das, obwohl der Film ja schon so alt ist. Also der ist ja jetzt hier 25 Jahre alt, der Film. Und ich habe ganz viel Spaß daran und kann den wirklich nur wärmsten jedem empfehlen, denn der Film ist vor allen Dingen auch verdammt gut aufbereitet. Wir haben die Eureka-Version, haben wir. Da ist schönes Bonusmaterial mit dabei. Die haben den toll restauriert. Ich finde, das ist eine Art und Weise der Restauration, die mir wirklich sehr, sehr, sehr gefällt. Wir sehen hier das Filmkorn noch. Es gab hier kein großartiges nachträgliches digitales Color Grading oder sonst irgendwas, sondern der Film ist gereinigt, gesäubert und sieht wirklich gut aus und ist halt auf das nächsthöhere Format, also Full HD, gebracht worden. Und ganz tolles Bild. Schöne Arbeit. Die Interviews sind teilweise sehr erhellend.
Ja.
Wenn man die Blu-ray von Pulse hat, die ist dann wiederum bei Arrow rausgekommen, da findet man ein ähnliches oder beziehungsweise das gleiche Interview mit dem Regisseur. Der hat sehr wenige Interviews gemacht. Also wenn ihr den guten Mann googelt, dann werdet ihr nicht sehr viele Interviews finden. Denn er lässt einfach die Filme sprechen, und deswegen gibt es gerade was Interpretation seiner Filme betrifft, relativ wenig von seiner Seite. Finde ich auch ganz gut. Also er ist das Gegenteil von Aronofsky, der einem ja sozusagen mit seiner Interpretation schon bewirft, sondern bitte macht euch selber ein Bild raus. Und das, ich finde sowas halt auch immer super charmant halt, wenn ein Regisseur sagt, hier, bitteschön, macht was draus. Und er gibt mir halt ganz viele Möglichkeiten. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich den jetzt eine lange Zeit lang sehe, dass ich ihn beim nächsten Mal noch ein bisschen anders wahrnehmen werde. Und von mir gibt es auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung für die, die jetzt bis jetzt hier dran geblieben sind und haben sich komplett durchspülen lassen. Auf jeden Fall. und tatsächlich auch Pulse ist wirklich auf jeden Fall eine Sichtung wert. Das sind aber auch die zwei einzigen Filme. Der hat auch noch viel mehr andere Filme gemacht. Aber vielleicht ist das ja euer Einstieg. Und ja, ich bin soweit fein.
Schön. Jo.
Dito.
Dann sage ich hier an der Stelle nochmal euch beiden vielen Dank für das etwas andere Gespräch. War aber trotzdem sehr bereichernd. Wahrscheinlich.
Ich würde sogar sagen, gerade deswegen fand ich es sehr bereichernd, weil ich finde das toll, wenn man so einen Film aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann. Und ich glaube, da hat auch einfach jeder Blickwinkel irgendwie seine Berechtigung. Denn das hier ist Kunst, und Kunst kann man unterschiedlich fühlen, unterschiedlich sehen und gerade deshalb macht Kunst auch einfach Spaß, auch im filmischen Bereich.
Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen noch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Euch beiden nochmal vielen Dank.
Und ahoi. Gern geschehen. Ciao, ciao.
Adios.